Wunderbar. Herzlich willkommen, Bike Tour Global, der Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute habe ich Ultra Joe, a.k.a. Jochen Böhringer, im Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Martin.
Das hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und ich bin auf dich gekommen, als du bei der Hope 1000 da so sensationell losgelegt bist und Salsalettenkumpel Tobias sagte, Mensch, hast du das gesehen? Siehst, guck mal, der Jochen Böhringer, der fährt eine unglaubliche Zeit da und schau dir das mal an, schau dir mal den Tracker an. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und das war genau, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als du dann da auch einen Überraschungspart hattest auf den letzten Kilometern mit deinem neuen Rad dann und so. Das fand ich mega interessant. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe vorhin auch noch mal ein Video von dir angeguckt, auch von der Hope 1000, wo ich mich gefragt habe, sag mal, wie kann man denn so fahren und auch noch ein Video aufnehmen während des Fahrens? also Fragen über Fragen, aber erzähl doch erstmal was zu dir und vor allem, was mich immer interessiert, wie bist du eigentlich zum Fahrradfahren gekommen und ja, und dann auch noch so ein Ultra-Fahrer geworden? Mhm.
Ja, vielleicht kurz zu mir, paar einleitende Worte. Bin, jetzt überlege ich gerade, 41 Jahre in der Zwischenzeit alt. Mhm. Zwei Kinder, die jetzt gerade so Ende Grundschulalter sind, verheiratet und ja, beruflich im IT-Bereich tätig. Und ja, zum Radfahren gekommen bin ich eigentlich schon im Jugendalter. So zur Konfirmation, der Klassiker. Fahrrad gewünscht, Fahrrad bekommen, dann auch auf einer Fahrradfreizeit gewesen und da so richtig Blut geleckt. Mhm. Und dann im Jugendalter, ja, hobbymäßig das ein oder andere Mountainbike. Damals auch Rennen gefahren, im Verein angefangen zu trainieren, auch mit Freunden zusammen regelmäßig Rad gefahren. Und das war eigentlich so der Einstieg in das ganze Radfahrthema. Und
du ja, bist in der das Stuttgarter dann auch so Ecke, ne?
Ja, genau. Okay. Stuttgarter Ecke hier aus Tambay Ludwigsburg, circa 20 Kilometer nördlich von Stuttgart. Mhm. Und ja, dann in der Jugend eben da ja viel Rad gefahren, dann auch einen kurzen Schwenk oder kurzen Ausflug in den Triathlon gemacht, so mit 17 Jahren, 18 Jahren, aber das haben die Knie nicht so recht, das Laufen haben die Knie nicht vertragen. Mhm. Und dann war eigentlich auch so die sportliche Karriere mehr oder weniger schon so mit Beginn des Studiums, Zivildienst und so weiter vorbei. Mhm. Da kamen dann andere Interessen, viel gearbeitet nebenher zum Studium, viel, ja, dann ist das Studium natürlich auch irgendwo managen müssen und so weiter. Und dann eigentlich über Jahre hinweg relativ wenig Sport gemacht. Und das Ganze dann, ja, erst dann wieder nach dem Studium wiederbelebt.
Wie alt warst du da?
Also so den zwei Jahre hatte ich mal wieder eine aktivere Zeit, wo ich auch die Bike Transalp mal mitgefahren bin mit einem Freund, das uns da sehr motiviert hat, auch mal wieder zu trainieren. Ja. Das war 2006, das war dann so mit Mitte 20, Ende 20. Und dann aber auch wieder jahrelang, weil ich dann auch in der Beratung tätig war, viel auf Reisen gewesen und so weiter, so gut wie gar nicht mehr, ja, irgendwo auch strukturiert trainiert oder so, sondern nur noch ab und zu abends mit Kollegen mal eine Runde Fußball spielen gegangen, Indoor oder eine Runde Squash spielen oder solche Dinge. Also eher so Multisport, mal das eine, mal das andere, nichts richtig und auch nicht intensiv oder viel. Und dann erst, als ich dann in eine Inhouse-Position gewechselt habe 2012, eigentlich das Hobby Fahrradfahren wieder für mich entdeckt, dann auch angefangen mit dem Rad regelmäßig zur Arbeit zu fahren und dann relativ schnell auch wieder so in den Wettkampfbereich eingestiegen. Am Anfang eben auch mit so ja, kleineren Mountainbike-Marathons wieder, dann auch etliche Jahre hintereinander die Bike Transalp wieder mitgefahren mit dem Mountainbike, das Etappenrennen. Und 2016, ja, so vor 4 Jahren, dann die Langstrecke für mich entdeckt. Ja, und dort den Einstieg über Prevés damals in die Langdistanz gewagt oder erstmal reingeschnuppert und das hat mir gut gefallen. Und ja, dann das Ganze auch so vom Rennrad, weil die Prevés ja eher auf dem Rennrad dann stattfinden, nach und nach auch wieder in den Mountainbike-Bereich dann übertragen und 24-Stunden-Rennen auch gefahren oder 12-Stunden-Rennen und dann eben auch ja, so Bikepacking Luft geschnuppert. Das letzte, also erste Mal eigentlich letztes Jahr, damals beim Navat 1000, jetzt heißt es ja Hope 1000, aber das war für mich dann so der Einstieg auch in das Bikepacking-Thema.
Du hattest, weil du gerade sagtest, dann so nach der Unterbrechung und dann bist du, ja, wenn man sagt, mit zunehmendem Alter, ich meine, das hast du auch auf dem, ist das auf deinem YouTube-Account, wenn man draufkommt, so hast du so eine Begrüßung und sagst du da nicht auch, ja, okay, mit zunehmendem Alter hast du die Langstrecke für dich entdeckt, ne? Ist das eine Altersfrage aus deiner Sicht? So, weil das, mich interessiert das mal, weil wir haben natürlich auch sehr junge Fahrer, ne, die unglaubliche Strecken fahren. Aber ich meine, dass das wirklich ein Altersthema ist. Also, ne, wenn man so, ich bin jetzt 45, du bist mir knapp auf den Fersen sozusagen. und ich merke, dass ich da besser klarkomme jetzt als so spontane Sachen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass auf der langen Strecke sich tatsächlich mehr auch, sagen wir mal, Ältere im Sinne von 30 plus tummeln als jetzt jüngere Fahrer. Ich glaube, das ist zum einen so das Thema, dass man in jüngeren Jahren eben auch klassisch eher über Vereine oder ähnliches dann eher in so den klassischen Wettkampfsport, ja, Cross-Country, Mountainbike-Marathons und so weiter reinkommt. Und diese ganze Privé-Szene, ja, dann wahrscheinlich doch eher auch schon ein bisschen, ja, ältere Fahrer oder so anzieht. Warum das so ist, kann ich eigentlich gar nicht so recht sagen. Ich kenne auch den einen oder anderen deutlich jüngeren Fahrer, der das macht, aber die sind tatsächlich in der Minderheit. Ich glaube tatsächlich, um dann erfolgreich zu sein, braucht es zumindest eine gewisse Erfahrung. Ja, vielleicht auch eine gewisse Lebenserfahrung, dass auch wenn mal was nicht so gut läuft, es dann auch irgendwie auch wieder besser wird und so weiter und man auch mal, wenn es eben nicht so gut läuft, dann, ja, wenn man die Erfahrung in der Vergangenheit schon gemacht hat, dass, wenn man dann einfach trotzdem durchzieht und diese Durststrecke überwindet, dass es dann auch wieder aufwärts geht und so eine gewisse, sagen wir mal, Toleranz dann an den Tag legt, vielleicht auch für das ein oder andere Wehwehchen oder vielleicht auch für Verpflegungsnotsituationen und so weiter, dann da hilft, glaube ich, schon, sagen wir mal, eine gewisse Lebenserfahrung einfach.
Ja, wenn der körperliche Verfall Alltag ist, ja, wo man genau sagt, ja, guck, ob das jetzt in den Schweizer Alpen passiert oder im Bürostuhl, das ist eigentlich egal, wo ich mich zerre. Genau.
Ja. Ja, oder auch einfach, dass wenn irgendwas nicht so läuft und man dann unterwegs vielleicht sich behelfen muss, ja, dass man vielleicht auch unerschrockener einfach wildfremde Menschen anspricht und fragt, ob ich was zu trinken, ob ich Wasser haben kann, ob ich irgendwie, also auch solche Dinge. Ich glaube, da war bei mir auch in jüngeren Jahren die Hemmschwelle deutlich höher, als es jetzt vielleicht ist.
Ja, wahrscheinlich auch
so. Wo man sich weniger Gedanken macht, was denkt vielleicht der andere über mich oder vielleicht auch eher Angst hat oder vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man jetzt dann eben ältere Menschen zugeht, dass die einem vielleicht erstmal skeptisch gegenüberstehen, weil sie denken, ja, was will denn der Jungspund jetzt von mir? Ja. Und wenn man dann selber schon ein bisschen älter ist, dann vielleicht da auch auf offenere Ohren stößt an der einen oder anderen Stelle.
Ja. Ich habe ja vorher natürlich auch mich auf deiner Seite rumgetrieben, Ultra Joe, und also mächtig beeindruckt, was du da ja auch quasi auch an Rennen, ja, und das ist ja nur ein Teil dessen, was du da, glaube ich, verzeichnest, was du an Track Record da hast, ja, mit Bikepacking Trans Germany, das ist mir vorhin erst nochmal so klar geworden, dass du da ja auch schon, und zwar nicht einfach so rumgefahren bist, sondern du bist mit Bestzeit da hochgedonnert, ne? Das war
anders. Ja, wobei das war nicht das Bikepacking Trans Germany, sondern das war das Race Across Germany.
Ah, Race, genau.
Das ist dann die Rennradvariante, genau. Die quasi von Nord nach Süd geht, von Flensburg nach Garmisch. Aber ja, das war eigentlich so mein Einstieg dann tatsächlich in den Langstrecken, ich sag mal auch wieder Wettkampfbetrieb.
Ja, aber dann noch Roadbike 2017, fokussiert.
2017, glaube ich. Ja, genau. Das war damals noch Roadbike.
Und jetzt bist du ja, wann war das jetzt, vor ein paar Tagen, bist du ja Race Around Austria gefahren, dritter Platz, unsupported, herzlichen Glückwunsch. Habe ich natürlich geguckt. Hab dich erstmal nicht gefunden, weil ich dachte, wo ist er denn jetzt und so, aber dann fiel mir wieder ein, ach ja, unsupported. Mensch, mega, das war ja schneller vorbei, als ich gucken konnte. Was war da deine Zeit? Also das waren auch mehr als 1000 Kilometer, ne?
Nee, das waren, also in dem Fall das Race Around Germany, das Race Around Austria, das gibt es in verschiedenen Varianten, ganz lang 2200 Kilometer, dann eine 1500er Variante. Und die Challenge, so als Einstieg in den Langstreckenbereich, und das sind in Anführungszeichen nur 560 Kilometer und roundabout 6.500 Höhenmeter. Mhm. Das ist eigentlich von der Idee her so für alle, die mal reinschnuppern möchten in den Langstreckenbereich, gibt es oder gab es in der Vergangenheit auch nur als Supported-Variante mit Begleitfahrzeug und dieses Jahr erstmalig auch als Unsupported-Variante. Und auch die einzige Streckenlänge, die unsupported dort angeboten wurde. Also man konnte auch nicht die längeren Distanzen unsupported fahren. Und ja, da dieses Jahr der Rennkalender Covid-19 bedingt ja sehr ausgedünnt ist oder so gut wie gar keine Events eigentlich stattfinden. Und ich dann gesehen hatte, dass das Race Around Austria es geschafft hat, entsprechende Genehmigungen zu bekommen mit entsprechendem Hygienekonzept und so weiter. Und es dann auch noch möglich war, unsupported zu starten, habe ich das dann spontan, oder was heißt spontan, aber dann im späten Frühjahr, als es klar war, dass das zumindest stattfinden soll, habe mich dort noch angemeldet, um ja einfach auch noch das ein oder andere Event dieses Jahr in den Kalender aufnehmen zu können. Ja. Nachdem alles, was ich ursprünglich geplant hatte, eigentlich gestrichen war.
Ja. Bevor wir weitergehen, ich wollte mit dir auch noch ganz viel mich über so Training, weil du hast auch bei Stefano im Podcast auch nochmal so angedeutet, dass strukturiertes Training häufig nicht gerade so bei so Bikepacking-Events stattfindet oder du das jetzt so nicht beobachten kannst, ja. Da wollte ich da nochmal mit dir zu sprechen und dann auch über Motivation und nochmal Vereinbarkeit dieses Hobbys, nenne ich es jetzt mal so, obwohl das eigentlich schon mehr ist mit Familie, Beruf und so. Lass uns nochmal kurz über die Hope 1000 sprechen. Also, du bist da durchgerauscht in neuer persönlicher Bestzeit. Das war ja auch ein starkes Fahrerfeld. Du hast es geschafft, zwischendurch Videos zu machen, ja, wo du über deinen Schlafentzug und dann das, was ich mir angeguckt hatte, war auch nochmal, ich glaube, von Tag 3, wo du dein Powernapping irgendwie in die Länge gezogen hast und dann kurz überholt wurdest und dann wieder rausgeholt hast. Erzähl mal ein bisschen was von der Hope 1000, dann vor allen Dingen auch von der schicksalhaften Begegnung mit dem Auto und was dann passierte.
Ja, also vielleicht für alle, die das Hope 1000 jetzt nicht kennen oder vielleicht nur mal davon gehört haben, das ist ein Wettkampf, ein Bikepacking, ich sag mal Adventure, das vom Bodensee in Romanshorn an den Genfersee nach Montreux geht, über 1000 Kilometer und ja, roundabout 30.000 Höhenmeter, so kreuz und quer durch die Schweizer Alpen. Und vom Streckenprofil her oder vom Verlauf her, mal davon abgesehen, dass es fast nur hoch und runter geht, auch einen ja doch signifikanten Anteil jetzt tatsächlich Schotter, Karrenwege, Trails und so weiter hat. Also man ist nicht nur auf Asphalt unterwegs, sondern sagen wir mal, das ideale Fahrrad ist mit Sicherheit entweder ein Hardtail oder ein Full Suspension. Alles, was da ja vielleicht oder ja auch Fahrer, die es vielleicht nur mit einem Gravelrad oder so teilnehmen, die haben zumindest deutlich weniger Spaß und müssen viel mehr laufen. und ja, ich bin da dieses Jahr das zweite Mal jetzt mitgefahren, auch eher spontan, weil ja ich ursprünglich auch anderes im Kalender hatte, aber dann ja Corona-bedingt eben auch gesehen hatte, okay, das Hope 1000 findet statt und das hat mir letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht, dann bin ich da dieses Jahr auch wieder mitgefahren. Das Tolle an dem Event ist eigentlich, dass ja auch die tolle Schweizer Landschaft und ja die Berge dort und so weiter, dass es eigentlich die ganze Zeit begleitet.
Das fand ich, um mal kurz einzuhaken, ja. Das fand ich übrigens toll, weil also du bist dort, weiß ich nicht, jetzt schon fast 3 Tage unterwegs, du hast zwischendurch vielleicht eine Stunde gepennt, ne? Du ärmelst dich da durch das halbe Land durch und dann gibt's so eine Stelle, wo du sagst, ey, ich bin eigentlich schon ziemlich groggy, ich hab dann auch lange mit meiner Familie telefoniert, dann ging's mir wieder ein bisschen besser und ich freue mich, jetzt kommt gleich irgendwie die und die Passage, da hat man einen tollen Blick dann darauf und das fand ich, also ich fand das so klasse, weil das nochmal gezeigt hat, was dich auch motiviert, ja, also dass du schon klar racig unterwegs bist, aber dass du das außen auch noch wahrnimmst, ne? Weil man sonst ja, glaube ich, immer so ein bisschen auch das Vorurteil oder den Eindruck hat, okay, die machen den Tunnel an bei Kilometer Null und dann machen sie ihn halt im Ziel wieder aus und sagen, ja, jetzt mal gucken, was der Fotograf noch so eingefangen hat, ne? So wie es war.
Gut, aber ja, erzähl das mal weiter. Also es gibt da auch sicher Momente, in denen das tatsächlich so ist. Da ist man im, ja, es geht einem vielleicht auch nicht gut, man ist da tatsächlich dann irgendwo so im Trott. kann nicht mehr groß nach rechts und links schauen und tritt einfach so ein bisschen monoton vor sich hin. Aber dann gibt es eben auch die anderen Momente, wo man genau das, und das versuche ich dann eigentlich auch ganz bewusst wieder für mich zu aktivieren, dass ich dann sage, hey, schau mal nach rechts, schau mal nach links. Und man hat ja die Zeit. Es ist ja nicht so, dass man dort in einem Renntempo wie bei einem Cross-Country-Rennen unterwegs ist oder so, oder bei einem schnellen, kurzen Marathon, sondern man hat ja wirklich, man fährt ja in einem niedrigen Intensitätsbereich und hat da ja alle Zeit der Welt, auch in die Landschaft zu schauen. Und gerade wenn es dann auch weniger technisch schwieriges Gelände ist, dann ja, ist es ja auch problemlos möglich, da den Blick schweifen zu lassen. Und das Tolle dieses Jahr war für mich auch, dass ich dadurch, dass ich deutlich schneller unterwegs war, sich der ganze Tag-Nacht-Rhythmus im Vergleich zum Vorjahr verschoben hat und ich an ganz vielen Stellen, die ich im Vorjahr bei Dunkelheit in der Nacht durchfahren habe, dieses Jahr dann ja am helllichten Tag unterwegs war und deswegen ganz neue Teile der Strecke eigentlich jetzt kennengelernt habe, die ich letztes Jahr gar nicht richtig ja wahrgenommen habe, weil es eben nachts im Dunkeln ja die Fernsicht dann doch sehr limitiert ist.
Ja. Warum warst du dieses Jahr schneller? Weißt du, woran es liegt?
Also zum einen bin ich dieses Jahr, also ich hatte die Erfahrung vom letzten Jahr, jetzt einfach grundsätzlich die Bikepacking-Erfahrung. Und letztes Jahr bin ich, sage ich mal, mit einem gewissen Sicherheitspolster gefahren, weil das war mein erstes Event, das mehr als 2 Tage ging. Das war das erste Mal, dass ich über so eine lange Zeit unterwegs war und ich da noch überhaupt keine Erfahrung damit hatte, wie fühlt es sich dann an nach der zweiten Nacht, die man vielleicht auch unterwegs ist, ja, mit der Muskulatur, mit der Regeneration, mit der Energieversorgung und so weiter. Und ich hatte mir dann fest vorgenommen, okay, ich schlafe auf jeden Fall mal jede Nacht 2 bis 3 Stunden, um ja nicht irgendwann total einzubrechen. Und das hat letztes Jahr gut funktioniert. Und dann hatte ich mir für dieses Jahr eben vorgenommen, schneller unterwegs zu sein und bin dann ganz bewusst auch ein Stück weit in das Risiko gegangen, sagen, okay, jetzt, ja, letztes Jahr lief gut, jetzt probiere ich es einfach mal aus, wie es dann verläuft, wenn ich deutlich weniger schlafe. Weil man sieht es ja auch, oder ich habe das selber auch verfolgt beim Sofian Sehili, bei anderen Events oder auch bei anderen Fahrern, dass es eben funktionieren kann mit deutlich weniger Schlaf und dachte, okay, jetzt gehe ich ganz bewusst auch mal in das Risiko, auf die Gefahr hin später einzubrechen und dann eben deutlich langsamer zu werden. Und wollte das einfach für mich mal ausprobieren, mit deutlich geringeren Standzeiten unterwegs zu sein. Das eine war dann tatsächlich die Schlafenszeiten deutlich zu reduzieren und das andere war einfach auch die restlichen Pausen deutlich zu reduzieren und eben auch zu sagen, okay, es wird nur auf dem Fahrrad gegessen, es wird nicht Pause gemacht, ich setze mich jetzt nicht irgendwo auf eine Bank und packe da meinen Joghurt mit Müsli und so weiter aus, sondern ja, ich schaue, dass ich nur Dinge kaufe unterwegs, die ich dann auch wirklich auf dem Fahrrad essen kann während der Fahrt und auch dadurch nochmal die Standzeiten deutlich zu reduzieren. Und das hat mich eigentlich schneller gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich ja mal vergleichen würde, wie schnell ich unterwegs war fahrend, dann war das dieses Jahr wahrscheinlich nicht viel schneller. Ja, also die während der Fahrt, aber die Standzeiten waren eben deutlich kürzer.
Da sind wir schon bei Geheimrezepten dann, da frage ich dich später danach. Erzähl erst nochmal weiter mit dem bald noch Powernap, ne? Da wollte ich noch was von dir wissen. Dann. Ja. Erzähl nochmal weiter, dann warst du 4 Tage warst du insgesamt unterwegs, ne?
Ja, knapp 4 Tage.
Mhm. Aber und vorher hat es dich noch erwischt.
Ja, das war jetzt am dritten Tag, am frühen Morgen, ja, eine etwas beschwerliche Nacht auch hinter mir gehabt, aber dann auch nochmal einen Powernap am frühen Morgen gemacht, so in der Dämmerung oder Sonnenaufgang und dann losgefahren und habe mich eigentlich wirklich in dem Moment sehr gut gefühlt, habe auch gerade beim Bäcker nochmal eingekauft gehabt, gerade auch nochmal was gegessen, getrunken gehabt und war da so richtig motiviert, weil ich auch dachte, okay, heute kommst du auf jeden Fall noch ins Ziel, wenn alles glatt läuft. Das war jetzt quasi so die letzte Nacht des Rennens und bin dann schmale, etwas steilere Bergstraße dort bergab gefahren. Das war an der Stelle geteert, also jetzt nicht schwierig zu fahren, aber ich bin da schon zügig dann runtergefahren und es war auch noch so ein bisschen feucht und eben stark abfallend und plötzlich kam mir eben ein Auto entgegen auf der Straße und da die Straße so schmal war, hätte das Auto eben ein Stück zur Seite fahren müssen oder halt am Rand der Straße, damit ich auch noch mit vorbeipasse. Mhm. Der Fahrer, denke ich, im Auto, der ist eben auch erschrocken, hat dann statt auszuweichen eben auch einfach nur eine Vollbremsung gemacht und ist in der Mitte der Straße stehen geblieben. Und das hat dazu geführt, weil ich auch nicht mehr zum Stehen kam, dass ich mich dann irgendwo entscheiden musste, fahre ich jetzt links den Abhang runter, das wollte ich dann auch nicht, oder versuche ich rechts am Fahrzeug vorbeizukommen. Und dort war eben aber auch noch so eine Natursteinmauer als Begrenzung. Ja. Und dann bin ich eigentlich, dann bin ich in diese Lücke zwischen Auto und Natursteinmauer gefahren und die war einfach zu schmal. Ja. Und dann bin ich dort mit dem Lenker am Spiegel des Autos hängen geblieben und mit der Gabel auch noch am Kotflügel und so weiter. Also ich bin so seitlich in das Auto eingeschlagen und bin dann auch über den Lenker abgeflogen. Und zum Glück eben nicht gegen das Auto oder ja vor das Auto gefallen, sondern dann im hohen Bogen rechts neben dem Auto vorbeigeflogen und dort auf der Straße wieder ja zum Rutschen dann zum Stehen gekommen. Und ja, im ersten Moment natürlich kleiner Schock aufgestanden. Natürlich tut einem dann schon alles im ersten Moment so weh, aber dann schnell gemerkt, okay, Arme, Beine, alles gut beweglich. Nichts Ernstes zumindest passiert, außer ja, kleineren Prellungen, Schürfungen, kleiner Schnitt im Finger, solche Dinge, aber nichts, nichts Schlimmes. Und dann auch ja, das Fahrrad kontrolliert, festgestellt, ja, die Räder drehen sich noch, die Schaltung funktioniert noch. Und in dem Moment war ich einfach nur heilfroh, dass alles soweit scheinbar glimpflich ausgegangen ist.
Der Fahrer,
ja gut, der war selber natürlich auch sehr erschrocken. Eine kleine Schwierigkeit war, dass er aus der französischsprachigen Schweiz kam und nur gebrochen Deutsch gesprochen hat oder nur sehr eingeschränkt. Mein Französisch aus der Schulzeit auch ja, quasi nicht mehr existent ist.
Und, geht noch.
Ja, genau. Und ja, wir haben uns dann soweit verständigt, dass ich gesagt habe, okay, wir tauschen jetzt hier Personalien aus, habe sein ID, sein Ausweis fotografiert mit dem Handy, er hat meinen dann fotografiert und ich habe dann gesagt, dass ich die Tour gern fortsetzen möchte und mich dann danach bei ihm per Telefon melde. Und für ihn war das in dem Moment, denke ich, auch okay. Und ich wollte einfach nur schnell weiter natürlich, weil für mich in dem Moment war ich noch voll im Race-Modus und dachte, okay, das hat mich hier nur quasi ein paar Minuten gekostet und das ist jetzt kein Problem.
Aber der Autofahrer muss sich auch gedacht haben, was ist denn das für ein Freak? Kommt rein, rauscht mir ins Auto, fliegt über die halbe Straße, steht auf und sagt, du, ich hab einen Termin, ich muss weiter.
Ja, also es war dann auch so, dass er hat dann auch gemeint, ob er nicht den Krankenwagen rufen soll und so weiter. Ich wollte dann eigentlich nur seinen Verbandskasten haben, weil es dann doch ein paar Stellen eben geblutet hat und ich das ein bisschen reinigen wollte oder desinfizieren. Und das Spannende ist, dass sie tatsächlich in der Schweiz keine Verbandskastenpflicht haben. Das heißt, er hatte gar keinen Verbandskasten im Auto. Es hat dann aber kurz danach ein zweiter Wagen angehalten, der dann einen hatte. Und dann haben wir noch so eine Erstversorgung mit bisschen, ja, den stärker blutenden Stellen am Finger und so verbunden. Und dann war das auch alles wieder soweit okay. Und ich denke, er hat dann auch gesehen, okay, es ist nichts wirklich Schlimmes passiert und war dann okay für ihn. Und ja, dann bin ich da weitergefahren und habe dann die ersten die ersten paar hundert Meter bergab dann auch nochmal so ein bisschen geschaut, okay, die Federung taucht noch ein und aus, funktioniert soweit alles, sieht gut aus. Und als es dann wieder ein bisschen flacher wurde, habe ich auch angefangen mitzutreten und habe dann gemerkt, naja, das fühlt sich jetzt aber doch komisch an. Das Rad flext auch unter meinem Pedaltritten doch arg nach rechts und links und nicht nur nach oben und unten. Und habe dann nochmal angehalten und eben ja mit Erschrecken festgestellt, dass das ist dann das Sattelrohr. Quasi zwischen Sattel und Tretlager.
Ja.
Oder dort ist auch der Dämpfer dann montiert, eigentlich zwischen Dämpferaufnahme und Tretlager, dass dort der Rahmen fast komplett durchgebrochen war. Ja, also es war noch eine kleine Stelle, die ihn so ein bisschen zusammengehalten hat, aber sagen wir mal 80% rundherum war gerissen. Und der hat sich dann schon arg nach rechts und links bewegt. Und da war mir klar, okay, so kann ich auf keinen Fall weiterfahren, weil es waren noch 120, 130 Kilometer oder so zu fahren und 4.000, 5.000 Höhenmeter. Auch mit zum Teil Trails in den Abfahrten und so weiter. Und da war mir klar, okay, es ist einfach so weiterfahren und hoffen, das hält, das wird auf keinen Fall funktionieren. Und dann dachte ich, naja gut, jetzt ich schaue mal, ob ich irgendeinen stabilen Stock finde. Habe dann auch einen gefunden am Wegesrand, den auf die richtige Länge gebrochen quasi und ihn mit Kabelbindern an der Stelle fixiert. Und
als ich ja, das Bild gesehen habe, da habe ich mir gedacht, also zwei Sachen. Einmal auf die Idee zu kommen, ja, also das ist jetzt so, wenn man das reflektiert und so sagt man, ja, ja. Klar, ne, dann macht man das. Aber man weiß es ja auch in dem Moment, wenn du hast diesen vielleicht noch ein bisschen Adrenalinschub, du ärgerst dich, du, ne, du hast noch den Rennstress und dann auf darauf zu kommen. Das zweite war, was ich dachte, wow, wenn das mal nicht der Beweis ist, warum man Kabelbinder mithaben sollte, und du hattest ja auch richtig viel, also Gott sei Dank genug mit, ne? Weil ich habe mir dann, ja, ja, als ich das Bild gesehen habe, habe ich mir gleich nochmal drei eingepackt zusätzlich, weil ich dachte, wer weiß, wenn der Ast groß genug ist, dann brauchen wir mal ein bisschen mehr.
Also ich habe eigentlich immer, das sind eigentlich so die, ja, zwei Multitools quasi. Das eine ist Kabelbinder. Damit kann man eigentlich relativ viel reparieren, und sei es, dass man eine Kettenführung draus bastelt oder egal irgendwas. Ja, also Kabel mit Kabelbinder kann man ziemlich viel machen und die sind relativ robust und halten zumindest eine gewisse Zeit relativ viel aus. Und das andere ist eigentlich irgendein Tape. Ja, also die einen wickeln sich vielleicht so Duct Tape, so Panzertape ums, vielleicht um die Sattelstütze oder so als Reserve oder ja. Ich habe in dem Fall jetzt so Tape, mit dem man auch Finger fixieren kann oder ähnliches dann dabei. So Strukturtape, das sich auch leicht abreißen lässt. Und damit kann man eigentlich auch recht gut basteln. Und mit den zwei Sachen kann man viele Dinge zumindest provisorisch reparieren, wenn einem das passende Ersatzteil fehlt. Ja, in dem Fall war es aber einfach, ja, man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr basteln können, noch Tape und Sonstiges zum Einsatz bringen, aber mir war klar, ja, ich komme damit ein Stück weit, aber wahrscheinlich ganz ins Ziel wird es nicht reichen. Und dann habe ich eben auch versucht, auf der Strecke dann gleich neben dem Fahren noch so ein bisschen auf Google Maps geschaut, wo ist hier der nächste Fahrradladen, und die Folgeorte so ein bisschen abgesucht. Aber da war klar, in die Richtung, also einen gab es tatsächlich zwei Orte weiter. Als ich dort angerufen habe, hat er aber gesagt, er macht gar keine Fahrräder mehr, er hat nur noch Winterbetrieb. Und das andere, was ich gefunden hatte, das war völlig in die falsche Richtung, 20 Kilometer das Tal runter. Und dann habe ich gedacht, naja, dann muss ich jetzt doch irgendwie schauen, ob ich irgendwo am Wegesrand andere Alternativen finde. Und als ich in den nächsten Ort kam, dachte ich eben, ja, kleinere Hotels und so weiter, die verleihen ja, die haben häufig auch ein, zwei E-Bikes im Keller stehen oder normale Fahrräder, die sie an ihre Gäste verleihen. Und das war eigentlich der Plan, dass ich irgend sowas auftue. Also tatsächlich ein offiziell zu verleihendes Fahrrad finde, das ich da eben provisorisch dann nutzen kann. Und als ich da in den Ort reingefahren bin, sah ich eben, dass da auf dem Balkon eine Dame mittleren Alter eben zugange war und dachte, ja, das könnte gut passen, die kennt sich sicher hier im Ort auch aus, kann mir da helfen, und habe sie eben angesprochen, ob sie nicht irgendjemand kennt, der hier Räder verleiht. Und die wollte mich dann auch erst 20 Kilometer das Tal runterschicken zum offiziellen Fahrradverleih. Und dann habe ich ihr eben auch erklärt, dass ich jetzt so viel Zeit nicht habe und das auch die falsche Richtung ist, weil ich hier gerade ein Rennen fahre und der Rahmen gerade gebrochen ist, und ob sie nicht doch jemand kennt, der hier direkt in der Umgebung irgendwas anbietet.
Wie haben die denn darauf reagiert, wenn du das so erzählt hast dann? Also du stehst da mit deinen Sachen und sagst, ey, ich bin quasi der Führende gerade und mein Nächster kommt eine Stunde, ey, helft mir. Dann haben die das verstanden, oder?
Ja, also gerade die Dame, die dann mich da unterstützt hat, die war dann sofort in einem Hilfsmodus. Ja. Also sie hat dann auch gar nicht mehr groß gefragt, ob jetzt, also Details zum Rennen oder was jetzt da wirklich los ist und, sondern sie hat dann sofort eigentlich versucht, in irgendeiner Form mir zu helfen. Ja. Und hat dann auch ihre Nachbarin noch angesprochen, so über die Straße rüber, ob die noch jemand kennt und so weiter. Aber da war irgendwie nichts zu machen. Und sie wussten auch von keinem Hotel, das dort im Ort irgendwelche Fahrräder anbietet. Und da war sie dann so ein bisschen selber auch verzweifelt, dass sie da jetzt nicht helfen kann, und hat dann gemeint, ja, ach, sie hätte ja selber auch noch ein Fahrrad, ein älteres. Das wäre jetzt nichts Besonderes und wäre auch nicht mehr gut in Schuss, aber das könnte ich haben, wenn ich will. Und da habe ich gesagt, mir ist völlig egal, in welchem Zustand ist es, Hauptsache es fährt noch. Und dann hat sie das eben da aus dem Keller geholt und ja, das war jetzt nichts Besonderes. Ja, das war so ein altes 26 Zoll Mountainbike, noch ohne Scheibenbremsen, noch mit so ja, normalen V-Brakes. Ja, jetzt vielleicht auch nicht der passenden Bereifung. Das waren eher so Semi-Slicks, die da drauf waren, schon alte runtergefahrene und ja, auch die Federgabel hat nicht mehr funktioniert und so. Aber die Schaltung hat funktioniert und auch die Bremsen haben soweit den Eindruck vermittelt, dass es schon funktionieren kann. Ja. Und dann war ich einfach nur heilfroh und dachte, okay, du hast jetzt hier noch so einen Vorsprung von, ich weiß nicht, so roundabout anderthalb, zwei Stunden oder sowas zu dem Zeitpunkt vielleicht, wenn es hochkommt. Und dann dachte ich, okay, das könnte gerade vielleicht klappen, dass ich den irgendwie ins Ziel rennen kann mit dem Fahrrad. Auch wenn es bergab sicher nicht so schnell geht oder vielleicht auch nochmal die ein oder andere Panne auftritt mit dem, ja, dass man nochmal einen Reifenschaden hat oder so. Aber es könnte irgendwie sich ausgehen und habe dann ganz schnell eben das Nötigste, was ich noch an ja, Werkzeug, Ersatzschläuche, solche Dinge eben alles dann in meinen Rucksack. Ich hatte so einen kleinen Rucksack dabei, den ich eigentlich nur so zum Einkaufen und so verwende, um dann so die ersten Kilometer während der Fahrt, wenn man dann noch die Verpflegung dann essen möchte und so weiter, dass ich das Zeug im Rucksack direkt zugänglich habe, so einen Mini-Rucksack dabei gehabt, habe dort alles reingestopft, auch noch Ersatzakkus, Beleuchtung, solche Dinge dann ummontiert, die man eben dann braucht. Und ja, auch noch ein paar warme Klamotten für die Nacht und so, habe das alles in diesen Mini-Rucksack gestopft und bin dann ja zügig wieder weitergefahren. Beziehungsweise habe dann noch, das war auch noch so ein, sagen wir mal, Thema, was dann unterwegs noch die ein oder anderen Wehwehchen verursacht hat. Das Pedalsystem war nicht kompatibel. Ich habe am Mountainbike Crank Brothers, die Eggbeater.
Ja.
Und die sind nicht Shimano-kompatibel. Und sie hatte eben so Bärentatzen mit auf einer Seite Shimano SPD-System am Mountainbike. Ach, das hatte sie
schon.
Ja, ja, es waren Klickpedale dran, also zumindest einseitig. Und das hat dann auch nicht funktioniert und in dem Moment habe ich dann eben versucht, noch die Pedale umzumontieren, aber ich hatte nur so ein kleines Multitool mit recht kurzen Imbusschlüsseln und an ihrem Fahrrad waren die Pedale eben schon wahrscheinlich relativ lang, ja, über Jahre jetzt da drin festkorrodiert und da hat sich nichts bewegt mit meinem Multitool, ja, und dann habe ich das recht schnell aufgegeben und dachte dann eben, okay, ich fahre jetzt eben auf den Bärentatzen ohne Klickverbindung. Und sie hat dann aber gemeint, ach, sie hätte auch noch Klickschuhe. Die könnte ich auch noch ausleihen, wenn ich möchte. Und ja, die waren dann zwar so ein, zwei Nummern zu klein, aber irgendwie habe ich die 10 schon reinbekommen und habe gedacht, ja, das ist auf jeden Fall besser. Dann kann ich auch noch ziehen an den Pedalen und bin in den Abfahrten sicherer und bin dann damit losgefahren. Und das war im Nachhinein, war das einfach dumm. Ich hätte die Schuhplatten ummontieren sollen. Ja, also von ihren Schuhen an meine, das wäre der klügere Zug gewesen. Aber das ist mir in dem Moment gar nicht eingefallen, dass das auch eine Option wäre.
Ja. Und dein restliches Zeug hast du dann bei ihr einfach gelassen?
Ich habe das Fahrrad dann dort einfach abgestellt.
Und komm dann wieder.
Ja, genau. Ich habe dann auch gesagt, sie soll mir noch ihre Handynummer aufschreiben. Und dass ich mich dann am nächsten Tag melde und wir dann schon einen Weg finden, wie wir das Fahrrad wieder zurückbekommen.
Hättest du eigentlich auch, also wenn jetzt ein Fahrradladen da gewesen wäre, hättest du einfach auch ein neues Rad gekauft? Also wärst rein, ist also, brauch ein Rad, danke, tschüss, oder erstmal auf Leihen probiert?
Ja, ich hätte auf jeden Fall versucht zu leihen. Ja, also wenn ich eins gekauft hätte, dann mit Sicherheit kein hochwertiges, sondern irgendwie Ladenhüter von 14, also irgendein Auslaufmodell für. Also ich wäre sicher bereit gewesen, in dem Moment vielleicht ein Rad für 800 Euro zu kaufen zur Not oder irgendwie sowas und hätte gedacht, naja, dann verkaufe ich es nachher auf eBay wieder. Ja. Ich denke, sowas hätte ich gemacht. Ich hätte sicher kein hochwertiges gekauft.
Das müsste ja ins Hope 1000 Museum. Aber jetzt mit 26 Zoll Felgenbremsen marschierst du da, also V-Brakes marschierst du da jetzt, was sagst du, 4.000 bis 5.000 Höhenmeter noch auf 120?
Ja.
Wahnsinn. Aber Wetter war
ja, das war, das oder? Ging eigentlich dann tatsächlich bergauf, ging das gar nicht so schlecht. Das Rad war jetzt kein Leichtgewicht, aber es war jetzt auch nicht super schwer, weil es eben ja auch wenig, ja, es hatte jetzt auch war nicht vollgefedert, hatte keine versenkbare Sattelstütze. Also viele Dinge, die ja heute an Rädern drin sind, die zum Teil das Gewicht wieder nach oben treiben, hatte das ja auch nicht. Insofern war es eigentlich jetzt auch ja kein schlechtes Rad, um bergauf zu fahren. Und gut, bergab war es tatsächlich so, dass ich da wie auf rohen Eiern zum Teil gefahren bin, weil eben auch auf Schotterwegen und so weiter. Ich hatte dann doch, also ich hatte es noch kurz aufgepumpt, und da auch geguckt, dass ich relativ, ja, sagen wir mal, hohen Druck dann auch reinpumpe, damit ich nicht sofort irgendwelche Reifenpannen bekomme,
Ja.
weil die Reifen ja auch schon alt waren. Und dann, ja, war der Grip dann doch sehr bescheiden, aber ja, ich meine, als ich angefangen habe mit Mountainbiken, gab es auch noch keine Federgabel am Rad. Ja. Und
Eben.
das ging auch irgendwie. Ja. Also insofern dachte ich dann auch, das wird schon funktionieren. Ja. Und hat es dann auch. Ja. Also ich bin sicher deutlich langsamer bergab gefahren und deutlich mehr auch geschoben zum Teil. Aber ja, in Summe war es jetzt nicht so schlimm, wie es sich vielleicht erstmal anhört. Ja.
Was glaubst du, was dir das für Zeit gekostet hat? Also mal unabhängig davon, dass es eine mega tolle Geschichte ist, ne? Also sonst stell dir mal vor, du wärst es gefahren und hättest einfach gewonnen.
Total
Ja,
langweilig.
das ist da, ja, jeder. Der so sagt, so, Sofiane, überhol mal. Ich habe jetzt hier, das ist mir zu langweilig.
Ja, Freunde haben auch schon gesagt, fürs Race Around Austria, ich muss mir auch wieder irgendwas überlegen,
Da habe ich auch, da
dass
ich ja
es nicht
drauf gewartet. Und dann hatte ich dein
dass
Bild
man nachher auch
gesehen.
was zu erzählen hat.
Ja, da hatte ich dein Bild gesehen auf Facebook, da warst du da mit Tandems unterwegs und dann hatte ich ja noch so ein bisschen gestalkt, dass du dann auch deine ganze Familie auf so ein, was ist das, kein, also Viererrad, was ist das,
Ja, das ist so ein
Doppeltandem?
Vierer-Tandem, das nennt sich
Genau.
dann Quad. Ja.
Und dann, wo ihr entgegengesetzt fahrt, wo ihr mit dem Rücken zueinander sitzt und dann muss der eine rücken, so, wo ich da, okay, vielleicht hat er ja dann so das Race Around Austria gemacht. Aber was glaub, also nochmal kurz zurück, was glaubst du, als du dann dabei in Montreux dann warst bei, na, wie heißt er?
Freddie
Das ist
Mercury mit der
Freddy, genau.
Statue. Ja.
Was hat dich das Abenteuer gekostet dann?
Ja, das ist ganz schwierig abzuschätzen. Also ich denke mit Sicherheit, dass ich in den Abfahrten in Summe ja sicher irgendwo über die Reststrecke eine halbe Stunde oder so verloren habe und auch, sagen wir mal, an den auch sonst von der, sagen wir mal, vom Komfort des Rades und so weiter mit Sicherheit irgendwo auch noch mal eine halbe Stunde gelassen habe. Aber mehr als eine Stunde, denke ich, war es auf keinen Fall. Ja, weil dafür war es jetzt auch, also ich, das Problem, also ich denke, das Rad getauscht habe ich irgendwann am Vormittag zwischen 9 und 10 Uhr wahrscheinlich so, also genau kann ich es nicht sagen, müsste ich nachschauen in der Aufzeichnung, aber irgendwo so Mitte des Vormittags und im Ziel war ich um Mitternacht oder kurz vor Mitternacht, das heißt, das war jetzt ja, vielleicht 14 Stunden oder irgend sowas dann am Ende. Ja, also es war jetzt ja nicht so, dass ich 2 Tage oder 3 Tage auf dem Rad dann fahren musste. Insofern denke ich, war der Zeitverlust jetzt auch nicht so riesig. Ja.
Wo man
Das
aber
war
auch
eher am
mal.
Anfang so das Psychische, das oder Mentale, dass ich dachte, oh je, ja, hält das Rad es überhaupt durch?
Na, gerade
Ja,
wenn du
wird
da mit
es.
8000 Watt reintrittst, ne? Du weißt ja auch nicht, wie lange. Naja, da ist dann das Lager, du weißt ja nicht, was da passiert, ne? Nicht, dass
Ja,
dir das kaputt und es
ich
gibt.
hatte auch Angst, dass vielleicht die Gabel irgendwann zum Beispiel
Ja,
vollends den
stimmt.
Geist aufgibt oder solche Sachen, ja. Da waren eigentlich eher so die Bedenken oder dass eben die Reifen dann, die doch schon ein bisschen porös waren und so, dass ich irgendwann ständig Platten habe oder so und vielleicht dann auch die Schläuche ausgehen oder so. Da hatte ich eher Sorge, ja. Aber das hat wunderbar durchgehalten. Ja.
Man sieht, du hast das gerade so nebenbei gesagt, da sieht man ja auch die Anstrengungen dieses Events, weil du ja sagtest gerade, okay, ich bin dann noch 13, 14 Stunden gefahren, das waren 120 Kilometer, 4.000, 5.000 Höhenmeter, da sieht man ja mal, wie viel, also was das kostet, ne? Also jemand wie du braucht ja dann doch auch diese Zeit, was das eigentlich nochmal für eine Herausforderung ist, ne?
Ja, das ist auch tatsächlich beim Hope 1000, sagen wir mal, das Thema, dass man am Schluss deutlich mehr Zeit für die letzten, sage ich, also für die zweite Hälfte des Rennens deutlich mehr Zeit braucht wie für die erste Hälfte, weil die Höhenmeter deutlich mehr sind auf der zweiten Hälfte und auch, ja, dann das Gelände zum Teil schwieriger ist, die Trails anspruchsvoller sind und sich das am Schluss doch nochmal deutlich länger zieht, als man vielleicht vermutet. Ja. Also auch gerade wenn man dann am letzten Berg kurz vor dem Gipfel ist, dann gibt es plötzlich nochmal Trails, die sich dann ziehen. Dann muss man nochmal ein längeres Stück bergab schieben oder tragen. Dann kommt noch dies und jenes und das kostet einfach unheimlich Zeit. Ja, und da denkt man, also als ich unterwegs war, dachte ich zwischendrin kurz, ja, ich könnte vielleicht noch so im Sonnenuntergang beim Freddy ankommen. Und obwohl ich das Jahr vorher das auch gefahren bin, hatte ich das irgendwie verdrängt, dass es am Schluss noch so, ja, so zeitlich aufwendig wird, die letzten, ja, 40 Kilometer. Und ich denke, die Erfahrung haben dann auch viele wieder gemacht, ja, oder auch die Dot-Watcher, dass sie eben sehen, er müsste doch jetzt eigentlich gleich ins Ziel kommen, jetzt geht's doch nur noch in Anführungszeichen bergab und plötzlich dauert es wieder ewig, bis sich der Punkt mal einen Kilometer bewegt hat, ja, weil man dann dort eben zu Fuß irgendwo über irgendwelche Wurzelteppiche dann marschiert oder über irgendwelche, ja, Absätze und so weiter, die dann gerade mit so einem Fahrrad oder dann auch, wenn es dunkel ist in der Nacht, zum Teil eben schlecht fahrbar sind.
Sag mal, weißt du, warum oder Hope 1000 die Umbenennung aufgrund von Hope als Sponsor oder?
Ja, ich denke, das ist rein im Sponsor. Also vorher war eben Nawat der Sponsor, jetzt Hope.
Was macht Navat eigentlich?
Die haben zum Beispiel irgendein Navigationsgerät auch und
Okay.
solche Geschichten. Ich muss ehrlich gestehen, ich kannte die Marke, bevor ich das Nawat 1000 gefahren bin, auch nicht. Oder musste auch erstmal feststellen, dass es eben der Namenssponsor ist, ja.
Ja, ich war ja ne, gleich so, weil ich dachte, okay, das hat Navat 1000, das hat ist eine Abkürzung für irgendwas in der Schweiz, ne? So habe ich mich nicht mit beschäftigt. Und jetzt Hope, dachte ich, ah Mensch, das ist ja toll, dass sie jetzt sagen, Corona und wir machen trotzdem den Race Hope, Hoffnung, weißt du, so war
Naja.
ich unterwegs, habe das nicht mit der Marke Hope verbunden. Also von daher, okay. Ja. Du hast über Powernapping in deinen Videos gesprochen. Hast du das speziell trainiert, diese Art von Napping?
Nein, das nicht. Ja, also ich habe im Vorfeld mal die Erfahrung gemacht, eben bei dem Race Across Germany damals, 2017, habe ich das mit Support-Team in Angriff genommen und bin dort auch die Strecke damals ja, mit kurzen Powernaps eigentlich durchgefahren und habe da eben die Erfahrung gemacht, da gerade in der zweiten Nacht zum Beispiel, dass ich in irgendeinem Moment mal unheimlich müde wurde und dann auch so ein bisschen Wahrnehmungsstörungen bekommen habe und dann mich nur 15 Minuten aufs Ohr gelegt habe und zumindest im Kopf danach wieder völlig klar war, hatte ich schon mal eine positive Erfahrung gemacht und habe dann gedacht, okay, das probiere ich jetzt auch aus, ob das eben auch über eine längere Distanz funktioniert, vor allem da ich auch von anderen Fahrern gehört hatte, dass es eigentlich ein ganz guter Weg ist, um da immer mal wieder, ja, sich da über die Strecke dann zu bringen, ohne eben zu viel Zeit mit Schlafen dann zu verbringen. Und ja, das war eigentlich für mich mal im Vorfeld klar, okay, ich möchte einfach mal versuchen, wie weit ich mit der Taktik komme, indem ich immer nur so 15 Minuten Powernaps oder 20 Minuten Powernaps mache und dann eben mal schaue, wie es mir damit geht. Und wenn es nicht funktioniert, einfach dann auch mal wieder eine längere Schlafpause einlege. Und de facto war es dann so, dass ich in der ersten Nacht gar nicht geschlafen habe, sondern und das war der zweite Punkt, dass ich gesagt habe, und die erste Rast mache ich einfach, wenn die Müdigkeit zu groß wird. Ja, und davor schlafe ich erstmal nicht. Also mache keine geplanten Schlafpausen, sondern ja, ich fange erst an mit Schlafen, wenn es nicht mehr anders geht. Und bin die erste Nacht komplett durchgefahren. Das funktioniert bei mir eigentlich erfahrungsgemäß eigentlich immer gut. Ja, also auch bei irgendwelchen Brevets oder 24-Stunden-Rennen oder ähnlichem. Also so die erste Nacht ist gar kein Thema. Ja. Und in der zweiten Nacht am frühen Morgen oder ja, so in den Morgenstunden rund 2 Uhr, 3 Uhr irgendwann wahrscheinlich war es, da wurde ich unheimlich müde und habe auch gemerkt, da ging es dann auch länger bergauf, dass ich unkoordiniert wurde und auch nicht mehr gut fahren konnte im schwierigeren Gelände und so weiter. Und gedacht, okay, jetzt ist Zeit für den ersten Powernap. Habe mich dann hingelegt und habe dann aber den Wecker, was heißt verschlafen nicht, aber wahrscheinlich weggedrückt und bin gleich nochmal eingeschlafen und bin dann erst nach einer Stunde, Stunde 15 aufgewacht. Und in dem Moment bin ich wahnsinnig erschrocken. Gedacht, oh Gott, jetzt, was jetzt passiert, ja, als ich auf die Uhr geguckt habe und dann auch im Tracker gesehen, ich gleich auf den Tracker geschaut und gesehen, ups, vor meinem Powernap war doch der zweite noch, ja, über eine Stunde hinter mir und jetzt ist er quasi, der Punkt ist quasi auf mir, mehr oder weniger. Bin da wahnsinnig erschrocken und in dem Moment ist auch schon der Markus Hager, habe ich schon den Lichtkegel da durch die Nacht kommen sehen und er ist an mir vorbeigefahren. Und das war dann auch, Ja, vielleicht war das so einprägsam, dass es die nächsten Powernaps immer funktioniert hat. Ja. Also.
Ja. Da hast du auch, glaube ich, einen ordentlichen Schub, Adrenalinschub gehabt. Ne?
Ja, natürlich. Sofort Schlafsack alles oder diesen Rettungssack alles schnell wieder eingepackt und so schnell saß ich selten mal wieder auf dem Fahrrad. Und die, ja, das restliche Rennen über hat es dann mit den reinen Powernaps immer gut funktioniert. Also immer so 20 Minuten den Handywecker gestellt oder den Timer und dann auch tatsächlich immer gleich wieder aufgestanden, weitergefahren und ja, das hat dann ganz gut geklappt.
Ja, das fand ich nämlich ganz interessant, weil du sagtest auch in dem einen Video, du rechnest immer so mit, oder du willst deinem Körper 5 Minuten geben, bis er einschläft, dann 15 Minuten schlafen und aufstehen und weiter geht's so. Also das fand ich mal ganz interessant. Also für all diejenigen, ne, die jetzt solche Veranstaltungen auch machen und gucken gerade, wo kann man noch optimieren. Also das zweite war ja Standzeiten runter, ne, dieses, sagt also Erholung auf dem Rad, also es ist ja so ein geflügeltes Wort, ne? Dieses, okay, man verlagert jetzt verschiedene Sachen eben aufs Rad und auch unter anderem eine Erholung auf dem Rad. Gibt's das bei dir auch? Also machst du zwischendurch auch mal so kurze Phasen, wo du sagst, okay, jetzt nehme ich ein bisschen was raus und versuche mal ein bisschen zu erholen, bevor ich wieder weiter mehr reintrete, ohne aber zu halten?
Ja, also was auf jeden Fall eine Geschichte ist, jetzt im Unterschied zu kürzeren Veranstaltungen, dass ich zum Beispiel bergab, wenn es bewusst dann ab einer gewissen Geschwindigkeit das Treten einfach einstelle. Ja, natürlich kann man dann noch schnell mittreten oder auch bergab da irgendwie 200 Watt irgendwo in die Kurbel pressen, aber das mehr an Geschwindigkeit lohnt sich dann nicht mehr wirklich, wenn es ein bisschen steiler wird. Und dann ist es einfach für mich besser, wenn ich dann einfach rollen lasse oder auch langsam locker mittrete, so regenerativ, einfach, dass die Beine sich ein bisschen bewegen und man dann keine Krämpfe bekommt oder so. Das funktioniert dann für mich ganz gut. Oder auch, wenn man tatsächlich merkt, man fühlt sich total schlapp und es läuft nicht mehr richtig, dass man einfach die Leistung deutlich runternimmt, schön weiter trinkt, sich verpflegt und dann, ja, nach einer gewissen Zeit der Körper sich tatsächlich auch auf dem Fahrrad wieder regeneriert. Und das ist manchmal ganz erstaunlich. Also das ist eben auch so was, die Erfahrung, die kommt dann mit der Zeit auf der Langstrecke, dass man eben merkt, oder ja, vielleicht wird intuitiv man denken, mir geht's gerade schlecht, das Knie tut weh, ich habe vielleicht, ja, die Muskulatur ist ermüdet, das fühlt sich gerade alles wirklich mies an. Und intuitiv wird man vielleicht denken, ja, das muss ja über den Verlauf oder die weitere Distanz eigentlich immer schlechter werden, weil das kann ja nicht mehr besser werden. Und die Erfahrung zeigt aber, wenn man dann eben ein bisschen Druck rausnimmt und ja, einfach weitermacht, solange man genug Energie zuführt, dass irgendwann auch plötzlich wieder deutlich besser werden kann. Ja, und man dann vielleicht sogar eine richtige Hochphase wieder hat, in der man sich vielleicht sogar zügeln muss, um nicht zu schnell zu fahren. Und das ist so das Spannende auf der Langstrecke auch für mich, dass immer wieder solche auch Hochphasen sich mit so Tiefs abwechseln und man von der Erfahrung her einfach dran glauben muss, dass es auch wieder besser wird und ja, das dann meistens auch funktioniert.
Hast du eine Ernährungsstrategie für unterwegs, also eine festgelegte, an die du dich hältst, oder ist das bei dir eher so intuitiv und du hörst auf deinen Körper?
Nee, auf den Körper höre ich in dem Fall eigentlich gar nicht, weil ich sonst, sagen wir mal, spätestens ab dem zweiten Tag wahrscheinlich viel zu wenig essen würde, weil mit der Anstrengung und so weiter auch irgendwann das Essen tatsächlich jetzt keinen Spaß mehr macht, in dem Sinne, dass man sich jetzt freut, dass man jetzt noch mal was essen darf, sondern das eher noch eine zusätzliche Anstrengung oder Belastung ist. Ja. Und es deswegen eher so ist, dass ich ganz gezielt eben schaue, dass ich die Pausen zwischen dem Essen nicht zu lang werden lasse, regelmäßig immer noch Energie nachführe und eben auch versuche, möglichst ja energetisch auch Getränke und so weiter immer zuzuführen. Also jetzt nicht nur Wasser zu trinken, sondern dann eben Cola oder Säfte, irgendwelche Fruchtsäfte und so weiter, um eben auch über den Weg, wo man relativ leicht Energie aufnehmen kann, immer konstant Energie nachzuführen. Bei kürzeren Veranstaltungen, wo das vom Gewicht her und so weiter funktioniert, da nehme ich auch alles auf dem Fahrrad mit. Also so Race Across Germany, die Unsupported-Variante, was dann nur knapp 2 Tage geht oder so, da kann man das noch komplett auf dem Fahrrad mittransportieren, indem man eben, also ich ernähre mich dann rein flüssig, wenn das funktioniert, indem ich eben Gels dabei habe und Isopulver. Also irgendwelches kohlenhydratreiches Getränkepulver, das ich dann anmischen kann. Und das auch vorportioniert habe, so dass ich dann immer weiß, okay, wenn ich die Portion jetzt in die Flasche gekippt habe, dann passt
Dann ist
das
das
auch
schon
vom
ausreichend.
Mischungsverhältnis und so weiter. Und das hatte ich auch fürs Navat dabei oder fürs Hope jetzt, aber eben nur für, ich sag mal, die ersten 1,5 Tage oder so oder die ersten 2 Tage noch mit so einer Mischverpflegung. Und dann ist es, dann geht es irgendwann zur Neige. Oder man müsste so viel mitnehmen, dass es eben gewichtstechnisch keinen Sinn mehr macht. Ja. Wenn man dann kiloweise irgendwelches Gel durch die Gegend fährt.
Ja,
Und
wenn du die Energie
da,
brauchst, um die Energie durch das Land zu fahren, ja.
ja, genau. Und da ist es dann eben so, dass ich das dann kombiniere mit allem, was man so am Weg auf die Schnelle kaufen kann, hauptsächlich aus Bäckereien oder Tankstellen oder in der Schweiz gibt es jetzt ganz viele auch entsprechende Essensautomaten,
Oh, cool, ja.
die dann irgendwo am Wegesrand stehen. Also jetzt nicht irgendwo in den Bergen, aber wenn man dann durch irgendeine Ortschaft im Tal fährt, wo auch eine Eisenbahnstation ist zum Beispiel, gibt es eigentlich an jedem Bahnhof gibt es auch irgendwie so ein Essensautomat, wo dann Cola, Fanta, Red Bull, solche Dinge drinstehen und eben aber auch Müsli-Riegel oder irgendwelche Schokoriegel und so. Und da geht es mir dann hauptsächlich darum, dass ich versuche, dass es möglichst zuckerhaltig ist und möglichst nicht zu viel Fett enthalten ist, dass es eben leicht verdaulich ist. Ja. Oder auch beim Bäcker irgendwelche süßen Stückchen und so weiter, aber jetzt nicht kein Leberkäse wecken. Ja.
Ja, ne, das liegt dann auch nur da, ist
Weil
ja.
das dann eben lange im Magen liegt und auch lange zur Verdauung braucht. Wobei selbst das auf den ganz langen Strecken jetzt über mehrere Tage mal im Intensitätsbereich sowieso ja, in einem relativ niedrigen Intensitätsbereich unterwegs ist und dann auch sowas noch verdaut werden kann. Ja, das ist jetzt kein Rennen, in dem man da irgendwie an der aeroben Schwelle die ganze Zeit fährt oder
Ja.
so, sondern ja, da hat der Magen auch ein bisschen Blut, um wieder verdauen zu können.
Und so Cola draufkippen.
Ja,
Das geht
genau,
immer.
das
Das
geht
ersetzt doch
immer.
alles. Naja, gerade, ne, das so, das habe ich gemerkt, wenn ich essen muss und dann in den Aerobar wieder gehe, ne, das ist ja dann, damit klemmst ja quasi alles ab. Also,
Ja, das
aber
stimmt.
wenn ich Cola nehme, das hat mir irgendwann mal so ein Rennradler erzählt. Ja, nee, trink einfach Cola, das zersetzt alles. Das macht alles weg. Das ist gut. Oder so, okay, super. Und tatsächlich funktioniert er dann auch irgendwie, ne? Also wie trainierst du? Nochmal, das ist, ich hatte es ja eingangs gesagt, das ist mir aufgefallen, weil du das in dem Podcast mit Stefano bei Broomwagon erzählt hattest, dass dieses strukturierte Training doch schon elementar ist, dass das auch, also aus meiner Beobachtung findet das jetzt auch viel statt, so bei Leuten wie Sofiane, ne, oder James Mark Haydon und so. Also die sind, glaube ich, sehr strukturiert unterwegs. Wie sieht das bei dir aus, so ein Training, so eine Vorbereitung? Und wie passt das auch in deinen Alltag? Ich frage für einen Freund, Jochen.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass jetzt auf den sonstigen langen Strecken, also gerade wenn es weniger wettkampforientiert ist, viele einfach so nach dem Motto viel hilft viel unterwegs sind. Ja. Und das ist was, das sicher auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Aber gerade wenn man zeitlich sehr eingeschränkt ist, und das ist bei mir eben auch der Fall, ich habe einfach nicht unter der Woche die Zeit oder möchte sie mir nicht nehmen, sagen wir mal so, um da jetzt unter der Woche stundenlange Einheiten abzuspulen oder auch am Wochenende dann regelmäßig über mehrere Stunden unterwegs zu sein. Weil dann einfach am Wochenende die Familie auch zu ihrem Recht kommen soll und unter der Woche der Job auch sehr fordernd sein kann. Und deswegen ist es bei mir so, ich fahre trotzdem nicht nur rein zur Freude Fahrrad, sondern was mir eben auch Spaß macht, ist dann schnell zu fahren und eben auch Wettkämpfe zu bestreiten und so weiter. Und um das dann eben irgendwie dann doch auf einem höheren Niveau zu schaffen, führt, glaube ich, nichts dran vorbei, dass man eben strukturiert trainiert und dann auch viel mit Intervalleinheiten und so weiter arbeitet. Ja, und das ist im Endeffekt auch das, was ich dann mache. Ich trainiere vom Volumen her gar nicht so viel. Für den einen oder anderen wird es vielleicht sogar ja, sich extrem wenig anhören. Also eine klassische Trainingswoche hat vielleicht nur 6, 7, 8 Stunden Trainingsumfang. Mit unter der Woche dreimal irgendwie 1 bis 1,5 Stunden und am Wochenende dann 1,5 bis 2 Stunden Einheiten, Samstag, Sonntag. Aber das dann wiederum, ja, also gerade die Einheiten, die dann bloß 1 Stunde, Stunde 15, 1,5 gehen, Das sind eben dann häufig hochintensive Einheiten.
Mhm. Ja, machst du auf dem Trainer eben, oder draußen?
Ich fahre relativ viel auf der Rolle auf dem Trainer, ja. Weil dann auch, ja, gerade unter der Woche startet das Training häufig abends erst um 9, wenn Frauen und Kinder dann, sagen wir mal, auf der Couch oder im Bett sind. Mhm. Und dann ich eben, sagen wir, den klassischen Fernsehabend dann eher auf der Rolle verbringe, mich da ein bisschen mit Netflix und Co. ablenke. Und das sind dann eben eher so, ja, hochintensive Intervalltrainings oder auch mal ein bisschen weniger intensiv, aber eben häufig, also immer Intervalle eigentlich, um dann in einer relativ kurzen Zeit einen guten Trainingseffekt zu erzielen. Und das halt auch kombiniert damit, und das eben auch kombiniert damit, dass man dann, ja, ich dann eben, sagen wir mal, dreimal im Jahr oder so auch zu einer Leistungsdiagnostik gehe, um zu schauen, dass auch die Trainingsbereiche passen, dass man eben auch in den Bereichen trainiert, wo es dann auch tatsächlich Sinn macht, bei den entsprechenden Intervalllängen. Und das funktioniert bei mir ganz gut. Und damit kann man auch, sage ich mal, mit relativ überschaubarem Trainingsvolumen ganz guten Trainingseffekt erzielen. Und das kombiniere ich dann aber mit der einen oder anderen wirklich langen Fahrt. Ja, weil ganz ohne die langen Fahrten geht es auf keinen Fall. Also das fängt bei mentalen an. Ja, das fängt bei mentalen an, dass man eben auch mal länger unterwegs sein muss, um, sagen wir mal, mental sich dann ein Stück weit dran zu gewöhnen. Und das andere ist tatsächlich auch die körperliche Anpassung, dass ja, Gelenke, Bänder, Sehnen, das Sitzfleisch und so weiter, das auch einfach mal abgehärtet werden muss. Ja. Ja. Und da macht's eben, da bringt's nichts, wenn man immer nur 1,5 Stunden oder 2 Stunden auf dem Fahrrad sitzt. Da muss man dann auch mal einen ganzen Tag oder auch mal länger auf dem Fahrrad sitzen. Und deswegen baue ich dann immer so die ein oder andere längere Einheit irgendwo in den Jahresverlauf dann in der Vorbereitung ein. Ja, ja. Dass in den Jahren, in denen Brevets stattgefunden haben, jetzt vor Corona, bin ich dann eben auch im Frühjahr das ein oder andere Brevet gefahren, so ein 400er oder ein 600er Brevet. Jetzt dieses Jahr habe ich dann 2 Everestings im Frühjahr irgendwo eingebaut. Gesehen, ja. Eins noch so eher im späten Winter, sage ich mal. Das zweite dann im frühen Sommer. Oder auch mal den Weg zum Familienskiurlaub mit dem Fahrrad in Angriff genommen, statt mit dem Auto oder solche Geschichten, um einfach auch mal längere Strecken auf dem Rad zu sitzen. Aber das sind dann eben einzelne Tage, die dann relativ lang sind.
Ja, das mit dem Everesting, das stimmt, das habe ich auf deiner Seite gelesen. Da habe ich auch gedacht, ja klar, warum nicht nur einen, wenn auch zwei gehen? Aber das erklärt sich dann natürlich auch jetzt, wo du sagst, okay, das ist ja Teil deines Trainings.
Ja, mit und es ist eben netter, als einfach nur irgendwo eine längere Strecke zu fahren. Da hat man noch so diese Höhenmeter-Challenge mit dabei und das ist ja eine zusätzliche Motivation dann eigentlich.
Was hast du für eine Rolle, wenn ich fragen darf?
Ich habe so einen Wahoo Kicker.
Da ist ja jetzt ein neuer, ne? Draußen habe ich jetzt irgendwie gelesen. Irgendwie
ja, da gibt es, glaube ich, ganz neues Modell. Ich habe jetzt noch die erste Baureihe. Ja, also ist noch, als es noch gar nicht die Unterscheidung in Kicker und Kicker Core gab, so einen der ersten Modelle, die es da gab.
Ohne
den
Steigung.
Ich da habe und der, ja, ohne Steigung und so weiter, aber der sich eben auch komplett über einen PC steuern lässt oder über irgendwelche Apps. Und der wunderbar funktioniert und bei mir wirklich schon viele Kilometer erdulden musste.
Naja, ich bin ja, also ich gebe ja zu, ich bin ja, was das angeht, auch oft ein Opfer. Ja, so, und ich hab ein Herz für solche Sachen und auch aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hattest, ne, diese zeitliche Einschränkung, die man durch den Beruf und dann natürlich auch durch die Familie hat und um das dann trotzdem zu kombinieren und dann draußen zu fahren, ist oft viel Zeit. Na, so, und um das so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und ich habe mein Intervalltrainer hier zu Hause sieht halt aus, ist es halt eine 40 € weiß ich was Rolle, wo ich halt ein altes Rennrad drauf gespannt habe. Funktioniert alles gut, aber ich merke halt, dass es jetzt vielleicht langsam an der Zeit wäre. Und ich spekuliere gerade, wenn jetzt der neue Wahoo-Kicker kommt, dass dann ganz viele den neuen kaufen wollen und dafür ihren Vierer oder sowas nicht mehr mögen. Und dann schlage ich zu. Aber
du musst nur aufpassen, wenn es dann auch wieder Winter wird, dann will jeder wieder einkaufen.
Eben, also,
jetzt
waren sie
jetzt noch im Sommer, raus, ne? Sommer zuschlagen.
Ja. Na, ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt, weil die haben doch auch, ne, das war doch einer der Hypes bei Fitnessgeräten, diese ganzen Trainer sind da alle weggekauft worden durch Corona. Also da weiß ich gar nicht, ob da jetzt so viel.
Ja, vor allem auch durch die Länder, die eben eine komplette Ausgangssperre hatten.
Spanien,
ja,
also die ganzen Profis.
Spanien, auch Italien und so weiter, die da extrem eingeschränkt waren zum Teil, die ja nur noch zu Hause eigentlich trainieren konnten.
War da nicht Cancellara oder so, der da so ein Video gemacht hat, wie er sein Kicker da zerkloppt aus Wut, weil er keinen Bock mehr hat, nur zu Hause zu fahren? Ich, das weiß ich nicht mehr. Aber hier bei deinem Sturz, das wollte ich noch sagen, jetzt was Remco passiert ist bei der Lombardei-Rundfahrt, wo er die Brücke runtergeflogen ist, da musste ich kurz dran denken, weil du das ja so beschrieben hattest, mit dieser engen Stelle, und dann bist du ja quasi zwischen Außenstraßenseite und Auto, und da hättest du ja auch woanders hinfliegen können, ne? Oder war das nicht so steil da an der Seite?
Ja gut, auf der anderen Seite wäre es sicher, ja, da wäre es schon gut bergab gegangen. Also das hätte ganz blöd ausgehen können, mit Sicherheit. Ja, also ich glaube, ein Restrisiko fährt da auch immer mit, jetzt unabhängig, ob man jetzt Rennen fährt oder nicht. Ja, und ich denke, da muss jeder irgendwo für sich auch abwägen. Aber ich habe bisher selber eigentlich immer insofern gute Erfahrungen gemacht, dass ich habe mich beim Radfahren noch nie ernsthaft verletzt zum Beispiel. Mhm. Ja, also jetzt mal abgesehen von vielleicht einer angeknacksten Rippe oder so, aber noch nie irgendwas, was jetzt operiert werden musste oder irgendwie dann auch längerfristig gebraucht hat. So. Ja. Also insofern, ich glaube, vielleicht, wenn man da auch mal andere Erfahrungen macht, dann nimmt man das vielleicht auch mehr mit. Aber da hatte ich bisher eigentlich immer einen guten Schutzengel mit dabei.
Ja, das hoffe ich, dass der auch weiterhin dabei bleibt. Sag mal, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Radfahren haben wir eigentlich gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind ja beide, ich habe gesehen, mit Interesse sind ja beide im IT-Umfeld aktiv. Mit dem Unterschied, du verstehst, was du tust, und ich ich rede nur über Sachen, die andere tun. Wie sieht das bei dir aus? Welchen Stellenwert hat das Radfahren in diesem Dreiklang, und was nimmst du mit, vor allen Dingen für deinen Beruf? Also würdest du schon sagen, das ist auch schon persönlichkeitsprägend und macht einen auch resistenter im Job? Also du hast ja auch, soweit ich das beurteilen kann, durchaus verantwortungsvolle Stellung da.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, was denke ich gerade auch über die Langstrecken und so weiter schon eine Erfahrung ist so dieses, man verlässt die Komfortzone und hat dann aber auch wieder die entsprechenden Erfolgserlebnisse damit, ja, und auch die Befriedigung, die das Ganze bringt, ja, und auch wieder positive Erfahrungen daraus. Ja. Und ich glaube, das ist was bei mir ganz stark jetzt auch über die Langstrecke nochmal kam, so dieses, man nimmt sich irgendwas vor, was man sich vorher eigentlich gar nicht so recht vorstellen kann, dass es funktioniert. Aber man traut es sich, ja, man verlässt ganz bewusst mal die Komfortzone, geht da raus und macht dann aber wieder auch eine positive Erfahrung, nämlich, dass wenn man sich das traut und wenn man es in Angriff nimmt und wenn man sich entsprechend vorbereitet, das gehört natürlich auch dazu, und dann auch nicht gleich aufgibt, wenn was nicht so läuft, aber dass, wenn man das durchzieht, dass es dann auch wieder durchaus erfolgreich enden kann. Ja, und man dann auch irgendwann wieder in der entsprechenden, ja, das Ganze wieder zur Komfortzone wird. Ja, man wächst ja dann auch mit den Aufgaben oder auch mit den Erfolgen oder mit dem, was man dann erreicht hat. Und ich denke, da gibt es viele Parallelen auch zum Job. Ja, dass, wenn man da eben auch in einer gewissen Komfortzone vielleicht angekommen ist, und sich dann aber doch auch wieder den nächsten Schritt traut. Sagt, okay, natürlich könnte ich mich jetzt hier irgendwo zurücklehnen und die nächsten 10 Jahre das Gleiche tun. Aber ja, es ist auch wieder spannend, mal wieder eine Herausforderung anzunehmen. Und man kann in der auch wieder wachsen und dann auch wieder nach einer gewissen Zeit wieder in einer, sagen wir, Komfortzone ankommen und das dann auch die Früchte ein Stück weit ernten, natürlich. Ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Und da war sicher die Langstrecken oder dieser Einstieg in die Langstrecke auch nochmal so ein persönlichkeitsprägendes Element. Ja. Was ja auch in den Job mit ausstrahlt, ganz sicher, in irgendeiner
Form. Ja. Wie ist denn das, wenn du rund um Österreich fährst oder durch Deutschland oder in der Schweiz? Denkst du beim Fahren großartig nach oder bist du eher mit ganz normalen Gedanken beschäftigt, wie, was zwickt denn da schon wieder? Wann kommt das nächste Wasser? Was mache ich da oder so? Nimmst du dir die Zeit und beschäftigst dich auch mit anderen, tiefgründigeren Sachen jetzt? Und also jetzt nicht problematisieren, ne, sondern so, es ist halt so eine Frage, die ich mir manchmal stelle.
Ja, Es gibt beide Situationen, ja. Also im Großen und Ganzen, und das ist auch das, was ich unheimlich, sagen wir dann ein Stück weit auch wieder genieße bei diesen Langstreckenerfahrungen. Die meiste Zeit über ist es so, dass ich mich eigentlich voll und ganz auf ja, das Event, die Herausforderung, die aktuell jetzt ja, den nächsten Schritt quasi, den man tun muss, mich darauf fokussieren kann und das dann auch tatsächlich dadurch mental, zwar in dem Moment natürlich anstrengend ist, da irgendwie das durchzustehen, aber auf der anderen Seite so eine, das ist auch ein kompletter Ausbruch aus dem Alltag ist. Ja, also ich denke dann eben nicht drüber nach, was steht im Job als nächstes an, vielleicht dort eine kritische Situation oder was ist jetzt familiär oder im Haushalt, daheim oder sonst irgendwo zu lösen, sondern es ist ein voller Fokus auf eine ganz andere Welt. Und das hat dann schon fast was Meditatives manchmal, dass man eben dann da komplett eintaucht und alles andere drumherum ausblenden kann. Und das kann dann auch unheimlich, ich sag mal, wieder erfrischend sein, wenn man dann über mehrere Tage, gerade bei sowas wie dem Hope 1000, so in eine ganz andere Welt eintaucht und alles andere ausblendet, dass wenn man dann wieder zurückkommt in den Alltag, dass man dann eigentlich wieder komplett so einen, sagen wir, mentalen Reset irgendwo hat und sich dann aber auch wieder auf das andere wieder ein Stück weit freuen oder auch fokussieren kann. Ja. Und das ist so das eine. Natürlich, und dann gibt's auch einfach dabei dann eben Momente, dass, ja, wenn man auch platt ist, die nächsten Höhenmeter sehr zäh sind und so weiter, da passieren manchmal ganz stupide Dinge, dann fange ich an, die Umdrehungen zu zählen, ja, oder solche Dinge, ja, dann, also ich fahre zum Beispiel jede Stunde mal 60 Sekunden im Wiegetritt, ja, um einfach mal das Gesäß zu entlasten, ja, und dann fängt man da an, eben vielleicht auf 80 zu zählen, um so circa eine Minute abzuschätzen, also die Umdrehungen, und dann kann es passieren, dass ich dann einfach da weiterzähle, ja, und das dann über Minuten lang, weil man dann einfach so drin ist, ja, und dann
4 Stunden eher so in, später.
dann das eher wie so eine Flow-Situation ist, ja, wo man dann einfach da komplett in dem Thema aufgeht und manchmal auch eben echt dumme Dinge tut, also was heißt dumm, aber stupide Dinge tut, ja. Oder dass ich rechne sehr viel dann, ja, also dass ich dann denke, okay, jetzt habe ich so und so viel Prozent der Strecke oder jetzt habe ich so und so viel Kilometer in dem Durchschnitt, wenn ich jetzt genauso weiterfahre, wie lange brauche ich dann, bis ich an dem nächsten Checkpoint oder an der nächsten ja, die nächsten hunderte Kilometer voll habe oder solche Dinge oder ja, dann fängt man dann irgendwelche Bruchrechnungen im Kopf dann durchzudeklinieren und auch solche Dinge dann einfach, ja, die kommen einem dann in den Sinn. Ja. Manchmal denke ich auch tatsächlich über so Alltagsthemen nach. Das ist aber dann eher was ich dann auch bewusst wieder versuche beiseite zu schieben, um eben nicht, ja,
das zieht
um
auch
eben
Kraft
tatsächlich manchmal, eher in dem Thema, genau, um eher in dem Thema aufzugehen. Ja, also ja. Im Race Around Austria war es tatsächlich mal so, dass ich dann während dem Rennen plötzlich angefangen habe, über irgendwelche Business-Themen nachzugrübeln. Und das kann man natürlich dann auch tun, aber in dem Moment habe ich eben ganz bewusst versucht, den Fokus dann wieder eigentlich auf was anderes zu legen und zu sagen, nee, das möchte ich jetzt bewusst ausblenden. Ja, ich fange jetzt nicht an, hier nebenher dann irgendwelche Geschäfts-E-Mails zu lesen. Ja, also das sollte man dann nicht tun.
Videos. Ja, während des Fahrens, dann kannst du ja eigentlich auch Geschäftsführer. Also ich habe. Ja,
das hört sich vielleicht wirr an, aber wenn man da irgendwo, sagen wir, eine Stunde, also jetzt nicht bei Race Around Austria, aber wenn man da jetzt sonst irgendwo eine Stunde lang mal 200 Watt locker in Anführungszeichen, aber halt bergauf kurbelt, da ist es jetzt auch nicht gefährlich, mal einen Blick aufs Handy zu werfen und ja.
Ich habe mal eine Zeit lang Konferenz-Calls während des Fahrradfahrens gemacht. So, das war ganz gut. Das haben dann die Amerikaner auch irgendwann verstanden, dass ich dann mit dem Fahrrad unterwegs war und so. Das war ganz gut. Ab und zu haben sie mich dann halt erwischt, wenn ich irgendwo am Berg war, ne? Und dann konntest du halt so, ja, und so. Aber das habe ich dann irgendwann mal aufgegeben. Ja, jetzt durch Corona ist jetzt sowieso egal, ne? Also da freuen sie sich ja sowieso, wenn jemand da ist. Es gab, also ich hatte ja auf Instagram noch mal ein paar Fragen gestellt, so, ne? Oder ich nicht, ich habe gefragt, ey, gibt's Fragen, die ihr stellen möchtet? Da gab es ein paar, bevor wir dazu kommen. natürlich so von mir die obligatorische Frage, was kommt als nächstes? Du hast ja gesagt, okay, dieses Jahr ist jetzt, was Rennen angeht, ne, ganz schön durcheinander. Sind eigentlich jetzt so wie die French Divide zum Beispiel, die der Sofiane jetzt, der ist, hat die gewonnen, ne? Der ist irgendwie heute oder gestern?
Ja,
irgendwie
der ist jetzt gerade erst ins Ziel gekommen, die ich glaube, heute irgendwann oder so. Zumindest hatte ich auf Facebook oder Instagram gesehen. Ne?
Ein Wahnsinnsritt, den der da gemacht hat. Und auch wieder zwischendurch, ne, Insta-Stories gemacht in zwei Sprachen, ja, wo ich mir dachte, okay, da, ja, gut, warum nicht? Sind solche Events, Silk Road Mountain Race, Atlas Mountain Race, so das, was mich so gerade interessiert, ist das auch für dich relevant? Hm. Oder so, kannst du das vorstellen?
Ja, total gut. Also gerade so Silk Road oder ja auch Atlas Mountain Race, was du jetzt erwähnt hast und so weiter. Mhm. Das, was ich dort halt auch spannend finde, ist noch zusätzlich diesen Abenteueraspekt. Ja, da hatte ich jetzt so den Einstieg ins Bikepacking grundsätzlich mal über das Hope 1000, aber da ist man natürlich noch sehr zivilisiert unterwegs, ja, und immer in der Nähe von entsprechenden, ja, Rückzugsmöglichkeiten. Wenn es nicht so läuft, dann ist die nächste Stadt jetzt nie so weit weg, ja, oder der nächste Ort. Und das ist natürlich schon nochmal in anderen Ländern oder in anderen Gegenden auch ganz anders und bringt dann noch eine zusätzliche Abenteuerkomponente mit rein, was es für mich auch unheimlich reizvoll macht. Was für mich ein Stück weit tatsächlich ein Problem ist, warum ich da jetzt auch nicht jedes Jahr dann an drei solchen Events irgendwie teilnehme, ist einfach der zeitliche Aspekt. Ja, absolut. Dass bei den Events, die dann auch so ein bisschen ausgefallener sind, dann die An- und Abreise zum Teil deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt oder man sich vielleicht auch vor Ort noch ein bisschen akklimatisieren sollte. Und dann einfach, ja, es mit 5 Tagen Urlaub nicht mehr getan ist, sondern man dann eben auch vielleicht 2 Wochen oder mehr investieren muss. Und dann wird es irgendwann auch eng mit Familienverträglichkeit und so weiter, ja, weil ich jetzt
habe einen heißen Tipp für dich.
Endlos Urlaub habe.
Ich habe unbezahlten Urlaub bekommen für nächstes Jahr, wenn der Silk Road Mountain Race sein sollte und ich es schaffe, da reinzukommen. Hat mir mein Unternehmen gesagt, klar, bitte.
Das, für das Silk Road, das gerne.
Ja, ja, genau. Ja, vielleicht sehen wir uns ja dann dort. Das wird mich ja mal.
Ja, also sowas wird mich schon unheimlich auch mal reizen. Und ja, ich war auch schon mal in Indien bei einem Etappenrennen mal mit dabei. Das ist einfach auch, in solchen Ländern ist es einfach ein ganz anderes Erlebnis nochmal. Ja, ja. Ganz andere Eindrücke und so weiter. Und das wäre für mich auf jeden Fall auch mal spannend. Ja, oder auch mal sowas deutlich Längeres zu fahren. Ja, sowas wie die. Ja, die von durch, einmal durch USA, von Nord nach Süd, Tour Divide und solche Geschichten, auch sehr spannend. Oder es gibt ja auch das Inca Divide oder solche Dinge, ja, wo es dann einfach die Höhen, in denen man unterwegs ist,
eine andere
Herausforderung sind.
Sag mal, wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Ich löse gleich
1,77.
Okay. Ach, Gott sei Dank. nee, weil ich habe gesehen, du hast vor der Hope 1000 hast du, glaube ich, ein Foto gepostet von deinem Gewicht und hast gesagt, ja, so hier Weihnachten und so habe ich jetzt alles geklärt, bin jetzt wieder im Normalbereich und dann stand irgendwie 68 Kilo, glaube ich, ne? Und ich dachte so,
ja, 62.
Boah, 62, das kannst du aber, Alter, das ist ja wohl, wenn der jetzt auch noch so groß ist. Also ich bin jetzt 1,86 und arbeite da gerade an den 84, 83 Kilo so rum, ja. Und da dachte ich, das kann ja nicht, aber gut, es gibt halt, ne, so, das sind halt die Bergfahrer.
Aber das ist tatsächlich so, warum auch für mich die jetzt sowas wie das Race Around Austria, zumindest in der Kurzvariante, deutlich weniger meiner Statur entgegenkommt, wie jetzt vielleicht sowas wie das Hope. Ja, also für mich ist, wenn es lange steil bergauf geht, ist immer gut, ne, weil dann einfach so das Leistungsgewicht eine größere Rolle spielt und ja, wenn man da eben gewichtstechnisch oder wenn man dann leichter Fahrer ist, dann hat man einfach große Vorteile.
Ja, absolut. Wem sagst du das? Ich fange dann irgendwann an.
Das vielleicht auch als Tipp. Also für die meisten ist, sagen wir mal, 3-4 Kilo Gewichtsabnahme mit deutlich weniger Zeitaufwand machbar, absolut, und bringt einen deutlich größeren Leistungsschub als viel Training in anderen Bereichen.
Also ich habe vom Atlas Mountain Race habe ich 10 Kilo abgenommen.
Hm. Na, ja, das so, ist beachtlich.
Und das einfach Disziplin, ne? So, und das, du kennst es ja, wenn man dann immer so, ich war sehr viel unterwegs, so beruflich, und dann hast du da auch jetzt nicht immer so die Ausgewogenheit. Und wenn ich dann halt, als ich dann angefangen habe zu fokussieren und das dann auch so einzuteilen und auch da entsprechend die Einheiten zu machen und dann auch die Ernährung umzustellen, dann geht das relativ schnell. Das schien mir dann auch, sagen wir mal, angebrachter als 3 Millionen Euro auszugeben in Carbon, was mir nur
200 Gramm. Ja, auf jeden Fall. Also man hat da deutlich mehr davon.
Ja, ja. Also von daher.
Und es ist tatsächlich auch gerade bei den langen Distanzen, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass auch der Energiebedarf dadurch deutlich sinkt. Ja, also vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, wenn jemand eben, sagen wir mal, wenn du jetzt sagst, du hast vorher vielleicht 90 Kilo und dann 80 Kilo, dann brauchst du einfach auch deutlich weniger Energie, die du zu dir zuführst, und du kannst sowieso nicht so viel essen oder so viel Energie aufnehmen, wie du verbrennst in der Zeit. Das heißt, du bist dann einfach energetisch auch ein Stück weit im Vorteil, ja, weil der Körper kann einfach nur, oder der normale Magen-Darm-Trakt kann eben nur, sagen wir mal, 70, 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde oder so aufnehmen und verarbeiten. Und das kannst du auch nicht groß steigern. Ja.
Ich dachte, 70, deswegen. 80 Gels pro Stunde gehen. Ich finde übrigens die Hydrogels, die finde ich wesentlich besser als diese reinen C-flüssigen.
Ich habe jetzt die Hydrogels. Aber sie sind halt schwerer. Ja,
also dann, ja, das mache ich gerne. Das ist so ein frischer Kick, den ich sehr gerne mag.
Ja, oder aber du tust das Gel einfach, dann das C-flüssige einfach in der Wasserflasche auflösen.
Ja, das kann ich natürlich
auch noch eine Alternative.
Ja, mal gucken. Man muss sich ja auch, ne, mal Scaling ist doch immer, man muss immer scalen können.
Irgendwie. Und am Schluss muss man ja auch immer noch sich überlegen, ist es das wert? Ja, also ich habe beim Hope auch irgendwann einfach mal als Motivation mir gesagt, auf dem Gipfel, ich glaube, es war die kleine Scheidegg, wenn ich da oben bin, ich weiß, da ist Bewirtung, ja, also da gibt es irgendeine Berghütte, irgendein Restaurant gibt es da auf jeden Fall, da kaufe ich mir ein Eis.
Ja.
Und das muss dann auch mal sein. Ja. Also das macht jetzt keinen Sinn bei einem 24-Stunden-Rennen, ja, wo es auf die letzte Minute vielleicht ankommt, aber bei so einer Langdistanz, da kann man durchaus auch mal zwischendurch vielleicht was ein bisschen Unvernünftigeres tun, wenn einen das mental nach vorne bringt.
Na, da hatte ich jetzt, ich glaube, in unserem Rennrad-Podcast gehört, dass, wenn es darum geht, die maximale Menge an Kalorien zu sich zu führen, dann kommt man um Eiscreme eigentlich nicht drum rum. Also, ne, wenn es danach geht.
Das ist quasi der Geheimtipp.
Ja, da wurde auch der Trend diskutiert, warum man jetzt wieder viel Brot isst. Also warum irgendwelche Profis einen ganzen Leib Brot essen, beispielsweise nach irgendwas. So. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber ich habe gedacht, ach, ist doch super, ich esse ja auch gerne Brot, dann haut das ja hin. Aber man hört
ja
immer...
Ja, wobei da ja jedes Jahr wieder eine andere Ernährungsweisheit en vogue ist. Ja, also vor einem Jahr hat kein Profi Brot gegessen, jetzt essen sie es wieder, nächstes Jahr ist es wieder Gift. Also
ist wieder Rotwein. Dieses Jahr fährst du noch was?
Es ist jetzt kein großes Event mehr geplant, eben auch mangels Alternativen zum Teil. Ich wollte jetzt den Sommerurlaub, wir sind jetzt in anderthalb Wochen, geht es nochmal für 2 Wochen mit der Familie in Urlaub, und da wollte ich auch nochmal so ein bisschen abends mal im Notebook ein bisschen rumsurfen, was ich denn vielleicht noch für Optionen dieses Jahr auftun. Sicher nichts Langes mit irgendwie x Tagen, aber vielleicht nochmal das ein oder andere Event am Wochenende. Das Einzige, wo ich momentan noch angemeldet bin, aber das ist eher so eine Spaßveranstaltung, ist das Red Bull Radical. Das ist so ein bisschen wie diese Tough Mudder Läufe, nur eben im Mountainbike, wo man auch über irgendwelche Hindernisse klettern muss. Und also wie gesagt, hat eher so Fun-Charakter. Da bin ich im Oktober noch gemeldet, aber ansonsten momentan nirgends mehr angemeldet.
Das Swiss Epic, das ist ja auch noch jetzt irgendwann, ne? Glaube ich, nächste Woche.
Ja, genau, aber das kollidiert eben mit dem Familienurlaub.
Ah, auch. Ja, okay. Also das
wird sich jetzt nicht vereinbaren lassen. Aber ist auch, also vom Hörensagen, super tolles Event.
Ja. Hast du dir mal die Orbits angeguckt?
Ja, finde ich auch super spannend. Ja. Finde ich auch eine tolle Idee von der Veranstaltung, vom Format her jetzt auch in der Corona-Zeit. Hätte sich jetzt für mich mit, ja, jetzt gerade erst das Hope gewesen, jetzt noch das Race Around Austria, hat jetzt nicht so richtig reingepasst. So dass, also es wäre nicht möglich gewesen, da jetzt mehrere zu fahren und da irgendwo auf Platzierung zu fahren. Insofern war das jetzt nicht so im Fokus. Aber von der Idee her finde ich das super. Und ich kenne auch den Roman Baltes gut, der jetzt zum Beispiel im Saarland den Track gescoutet hat und so weiter. Und ja,
also der
das ganze
Roman,
Format eigentlich genial.
Der Roman ist jemand, ich glaube gar nicht, dass der noch eine Wohnung hat. Ich weiß, er fährt manchmal mit seinem Kind, aber der ist ja nur unterwegs. Und dann ist es ja nicht nur, hey, ich bin heute, also so wie ich, ey, mal, noch mal irgendwie 100 oder 50 gefahren, so zum Feierabend, nee.
Ja, hallo, beim Roman eskalieren immer gleich die Kilometer.
Das ist Wahnsinn, ne? Ja, hups, die Sonne ist schon wieder aufgegangen und wir haben bereits 1000. So, wo ich mir da, ja, hups, ja, wie kann denn das passieren? So, also das ist Respekt, Respekt. Er ist ja auch nur unterwegs, deswegen. Ja, also
sehr Saarland. Gutes Zeitmanagement.
Klar, ja, eben. Das, ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Saarland. Ich werde jetzt am Samstag Thüringen fahren. Ich habe mir jetzt nochmal so einen Knochen rausgesucht. Auch sind so fast 5000 Höhenmeter, 220 Kilometer. Da werde ich nochmal probieren, was ich so kann. Und dann finde ich das halt so grundsätzlich ganz interessant, weil das halt auch Touren sind, wo man gut trainieren kann. Weißt du, so als mal was anderes als so die heimischen Gefilde.
Ja, ist auch ein netter Anlass, einfach mal außerhalb des eigenen, sagen wir, Bundeslandes irgendwas in Angriff zu nehmen und auch einfach mal Deutschland kennenzulernen. Ja, das finde ich auch grundsätzlich bei den Privés oder bei den Rennformaten zum Teil, die dann so ein bisschen durchs ganze Land gehen, einfach auch reizvoll. Ja, dass man mal in Gegenden kommt, die man sonst nie mit dem Fahrrad vielleicht erschließen würde.
Ja. Was ist mit Paris, Brest-Paris? Wann ist denn das nächste Mal? Ist es nächstes Jahr?
Das war letztes Jahr, das heißt, das war 2019, dann müsste es 2023 wieder sein.
Okay.
Würdest du das fahren? Ist auch was, sagen wir mal, irgendwo so auf der Bucketlist noch steht. Würde mich auch reizen. Wobei Paris, Brest-Paris ist vom... Also vom Format her kann man das ja auch, sage ich mal, auf Zeit fahren und schauen, dass man da möglichst gut oder weit vorne mit dabei ist. Ich glaube aber, dass man dort tatsächlich mehr davon hat, wenn man das so als Happening in Angriff nimmt, selbst wenn man jetzt ein sportiver Fahrer ist. Weil alles, was ich dort so an Dokumentationen gesehen habe oder auch Erzählungen von Fahrern gehört habe, die das jetzt auch schon in der Vergangenheit mitgemacht haben, ist das ja auch ein unheimliches Event mit so vielen Startern, auch mit so viel Zuschauern an der Strecke, die dann auch zum Teil ihre Stände aufbauen und einen da bewirten und so weiter. Da ist es eigentlich fast schon zu schade drum, wenn man dann, sagen wir mal, Unterlenker, Vollgas, die 1200 Kilometer vielleicht einfach am Stück fährt, ohne Schlaf und ohne jetzt irgendwo auch mal das Baguette und so weiter dann dort sich zu gönnen. Oder auch mal anzuhalten und sich einfach mit den Leuten auch zu unterhalten, ist vielleicht fast schon schade drum. Ja. Also ich glaube, das könnte so ein Event sein, wo ich auch sagen würde, dass, obwohl es eine Zeitmessung gibt und so weiter, vielleicht eher den Eventcharakter in den Vordergrund zu stellen.
Erlebnis.
Und mal so als Erlebnis mitzunehmen. Ja. Also das könnte ich mir dort gut vorstellen.
London, Edinburgh, London wäre ja noch was, ne? Das hatte ich. Das ist ja auch ähnlich.
Und ich glaube, das findet nächstes Jahr statt.
Ja, da muss man sich aber auch qualifizieren, ne? Also auch über Brevets und dann
bei. Ja, die Anmeldefenster sind häufig dann früher, wenn man im Vorjahr entsprechende oder die letzten Jahre entsprechende Brevet-Erfahrung gesammelt hat, kann man sich früher anmelden und hat höhere Chancen auf den Startplatz und so weiter. Okay. Weil das einfach auch völlig überlaufen ist, das Event.
Transcontinental, wenn das nächstes Jahr wieder stattfinden sollte? Würde dir ja eigentlich auch mit deiner Straßenerfahrung da zugutekommen, ne?
Ja, find ich auch sehr reizvoll. Was für mich völlig neu wäre, ist der Aspekt, dass man die Route planen muss. Ja. Natürlich plane ich mir auch sonst mal eine Route und fahre irgendwie von A nach B, ja, und tu mir den Track entsprechend vorher zusammenstellen. Aber bisher bei den Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, war immer die Route vorgegeben.
Ja, das ist schon komfortabel, das stimmt, ja.
Und das ist schon nochmal ein anderer Aspekt. Ich bin jemand, der sich jetzt da nicht so gern stundenlang mit der Routenplanung beschäftigt. Also auch wenn ich da in Urlaub jetzt mit dem Fahrrad hinfahre, dann gehe ich halt auf Komoot, Startziel, stelle das Fahrerprofil ein und denke dann, dass vielleicht wird es nicht an jeder Stelle ideal sein, aber es führt mich von A nach B.
Du hast zu viel Vertrauen in die IT.
Genau.
Stell nie Gravelbike ein. Dann kannst du auch direkt auf der Hauptstraße fahren.
Ja, also ich bin auch beim letzten Mal, hat es mich eben auch einmal quer durch München geführt, als ich da in Skiurlaub gefahren bin, dachte ich nachher auch, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ja, also das, was ich damit sagen will, ist, ich bin da niemand, der dann stundenlang sich den Track optimiert und da eine Riesenfreude dran hat. Und das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen abschreckt, dass ich denke, man sollte sich dann schon intensiv mit der Streckenführung beschäftigen und da eben nicht alles dem Zufall überlassen.
Das ist Teil der Vorfreude dann, ne?
Ja, genau. Und auch Teil der, oder sagen wir mal, auch Teil der Competition. Wer dort, sagen wir mal, eine gute Routenführung austüftelt, der hat sicher Vorteile. Ne?
Ja.
Und ja, insofern, das wäre dann sicher was, was ich da auch in der Planung mit vorsehen müsste, dass ich genug Zeit auch einplanen, um da auch einen guten Track dann zusammenzustellen, wenn ich an sowas teilnehmen würde. Ja, aber grundsätzlich von der Art des Events und von der Strecke, die gefahren wird und so weiter, sehr reizvoll. Ja, häufig ja auch mit viel Höhenmetern, käme mir auch entgegen. Also insofern kann ich mir auch gut vorstellen.
Und wenn du nicht so viel Zeit hast, dann musst du halt schneller fahren, ne?
Genau.
So, dann kommen wir jetzt noch zum Schluss. Ein, zwei, vielleicht sind es drei Fragen von Instagram. Hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, also fangen wir gleich mal an. Hast du Probleme mit einschlafenden Zehen oder Gliedmaßen? Wenn ja, wie hast du es gelöst?
Also wo ich tatsächlich sehr stark Probleme habe, gerade auch mit einschlafenden Zehen und so weiter, ist, wenn das kombiniert mit Kälte passiert. Also ich habe wahrscheinlich schlecht durchblutete Zehenbereiche oder ähnliches. Und wenn es dann auch noch kalt ist, dann ja, frieren mir die ab oder schlafen dann ein und so weiter. Und das Einzige, was bei den Geschichten bei mir hilft, ist einfach es wirklich übertrieben mit Wärme. Sprich, also ich bin immer der Erste, der Überschuhe anhat, habe auch gerne im Winter oder selbst noch in der Übergangsperiode dann irgendwelche Winterschuhe an und noch die Neoprenüberschuhe drüber. Also ein Thema, was wirklich bei mir hilft gegen Einschlafen, ist das Ganze entsprechend warm halten. Ne? Das ist so das eine. Ansonsten, was ich auch, also gerade zum Beispiel auf dem Rennrad, auf langen Distanzen, ist, dass ich dann ganz bewusst auch ja, die Hände zum Beispiel regelmäßig bewege. Ja. Klingt jetzt erstmal seltsam, weil man denkt ja, man bewegt die eh die ganze Zeit zum Schalten und ähnliches, aber ich meine dann wirklich auch über die volle ja, Bewegungsamplitude. Ja. Also, dass man eben, wenn ich auf dem Aero-Lenker liege, auf dem Aero-Aufsatz, dass ich dann einfach statt die Hände jetzt vorne geschlossen, um den Aero-Bar zu krümmen, die dann einfach ja mal eine Minute lang immer auf und zu machen, und zwar wirklich komplett strecken, komplett schließen, weil sonst bei mir auch so ist, dass es dann sein kann, dass wenn ich die zu lange einfach mal geschlossen um den Lenker habe, dass es irgendwann dann auch tatsächlich
Krampft.
ja wieder einschläft oder auch mal so ein bisschen krampfig wird, ja, also dass dann die Hände, wenn man sie dann mal öffnet, dass es dann so richtig zuckt oder so. Also sowas hilft bei mir extrem, das einfach auch mal bewegen oder auch mal den kompletten Arm zum Beispiel einfach mal kreisen lassen, ja, um auch mal den ganzen Arm wieder so ein bisschen besser zu durchbluten und auch dadurch die Hände und so weiter wieder zu bewegen. Also sowas hilft bei mir eben einfach nicht nur die Hände jetzt die ganze Zeit hier an den Bremsgriffen oben beim Rennrad zum Beispiel dann immer in der gleichen Position zu haben, weil dann ist es bei mir auch extrem, ja, also dann fängt es auch an einzuschlafen. Was natürlich immer hilft, das kann ich jedem nur empfehlen, ist einfach mal ein Bike-Fitting zu machen. Und sich überhaupt mal ordentlich aufs Rad zu setzen, ja, weil ganz viele, ich sag mal, Probleme auch mit eingeschlafenen Gliedmaßen und so kommen sicher daher, wenn man schon eine, sagen wir, verkehrte Sitzposition hat, ja.
Ja,
Und da
definitiv.
treten auch manchmal komische Effekte auf, dass vielleicht die Zehen einschlafen, weil, ja, weil man irgendwo vom Oberkörper in der Krümmung her irgendwo seltsam auf dem Rad sitzt oder so.
Dann gab es eine Frage, das sind immer so problemorientierte Fragen. Also hast du Probleme mit Fahrrad oder Equipment gehabt?
Ja
So.
gut, so vom Rahmenbruch abgesehen.
Ja, da war was.
ja, also grundsätzlich ja, eher weniger.
Du fährst
Ja,
Orbea?
ich fahre jetzt ein Orbea, das Orbea Eus als Fully. Im Vorjahr bin ich mit dem Hardtail gefahren, jetzt beim Hope. Ich denke, es hat beides Vor- und Nachteile. Ja, also ich würde sowohl wieder mit einem Hardtail als auch mit einem Fully fahren. Mit dem Fully hat man eben mehr Komfort und auch kann in den Abfahrten das Ganze noch mehr genießen. Dafür schleppt man eben, sagen wir, das Zusatzgewicht die ganzen Berge hoch. Wenn jemand länger unterwegs ist und vielleicht auch sagt, okay, ich brauche da vielleicht eine Woche oder so dafür, dann würde ich immer auf die komfortablere Variante gehen. Weil gerade über die lange Belastungsdauer es dann doch irgendwann so ist, dass man einfach auch selbst bergauf vielleicht mal gerne im offenen Dämpfer fährt und auf den Schotterstücken, wenn das ein bisschen gröber wird und so weiter, auch ein bisschen komfortabler dann unterwegs ist. Ja. Ansonsten, was ich immer versuche, ist tatsächlich, sagen wir so, dieses generell auf der Langstrecke, egal um was es geht, so während den Anfängen. Ja, also wenn irgendwo sich abzeichnet, dass irgendwas so ein bisschen zwickt, oder das kann am Fahrrad sein, dass die Kette anfängt trocken zu laufen, oder das kann, ja, dass man denkt, ja, die Bremse, das ist nicht mehr ganz in Ordnung, oder das kann auch sein, dass irgendwie die an irgendeiner Stelle so ein bisschen scheuert in der Hose oder so. Nicht denken, ja, das ja, kann ich später danach schauen, sondern am besten irgendwie gleich was unternehmen und kurz anhalten, die Kette ölen oder vielleicht kurz anhalten und an der Stelle gucken und vielleicht ein bisschen nachcremen oder was auch immer, weil
das frisst sich
ja,
sonst fest.
Über die, das frisst sich sonst fest, ja, und das kann dann ganz schnell zu einem echten Problem werden. Ja. Und deswegen lieber kurz oder die Schaltung mal kurz nachstellen oder so, wenn man merkt, das rattert jetzt doch die ganze Zeit so ein bisschen. Solche Sachen nicht ignorieren, weil das wächst sich sonst häufig zu einem größeren Problem aus. Und wenn man gleich eingreift und korrigiert, dann ist es schnell wieder vom Tisch.
Ja, ja, stimmt. Guter Tipp. Letzte Frage. Motivation. Wie, also jetzt, wir sind jetzt auch in so einem Jahr, wo ich glaube, viele auch in einem Motivationsloch gefallen sind, ne? Also sich vorbereitet haben mit ganz vielen Races und weiß ich was gerechnet haben oder ganz normalen Ausfahrten sich viel vorgenommen und jetzt auf einmal, das findet alles irgendwie nicht statt. Hast du ein, zwei, drei Tipps für das Thema, wie kann man Motivation aufrechterhalten? Hast du damit überhaupt Probleme?
Also als die ganzen Rennabsagen im Frühjahr kamen, das war für mich schon, weil ich hatte das Jahr für mich eigentlich auch durchgeplant. Ich wollte an der 24-Stunden-Europameisterschaft in der Tschechei teilnehmen, Rad am Ring, 24-Stunden-MTB fahren und so weiter. Also ich hatte auch einige Dinge fest gebucht, fest geplant, auch schon so ein bisschen den Jahrestrainingsplan drauf ausgerichtet von der Periodisierung und so weiter. Und als dann sich so nach von Woche zu Woche eigentlich abgezeichnet hat, das Event wird abgesagt, jenes wird abgesagt, das war schon unheimlich frustrierend in dem Moment. Ja. Und dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, soll ich jetzt überhaupt noch, sagen wir mal, im Training strukturiert weiter trainieren oder gehe ich jetzt einfach nur noch so locker Radfahren oder was mache ich eigentlich? Und was mir dann schon geholfen hat, ist eben einfach sich Gedanken zu machen, okay, was gibt's denn auch für Alternativen? Ja, es muss ja nicht immer gleich ein Mountainbike-Marathon oder irgend sowas sein. Und bin dann relativ schnell zum Beispiel auch beim Everesting gelandet, bevor der Hype so richtig eingesetzt hat. Und dachte, ach, Everesting, das wollte ich doch eh immer schon mal machen. Das kann ich jetzt auch vor der Haustür alleine machen. Da brauche ich niemanden dazu. Da, ja, das kann ich auch mit Abstandsregelung und so weiter problemlos durchziehen. Und ja, auch einfach sich solche Dinge dann rauszupicken und zu sagen, ja, vielleicht wollte ich immer schon mal 24 Stunden am Stück Rad fahren, dann kann ich das doch auch mal machen oder mal so ein längeres Brevet in Eigenregie, ja, ohne dass jetzt da 20, 50 Leute mit mir starten, kann man ja auch alleine tun und habe dann eigentlich schnell versucht, solche, ja, auch wieder Highlights irgendwo im Kalender zu verankern und zu sagen, okay, in 4 Wochen machst du das Everesting und ja, in 8 Wochen machst du dies oder jenes und dann über sowas so ein Stück weit auch die Motivation wieder fürs Training dann zu schaffen. Aber immer, muss ich auch sagen, immer mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass sich auch wieder Alternativen dann wieder anbieten, ja, und dass vielleicht doch, ja, in der Corona-Pandemie sich wieder Türen öffnen und irgendwas dann doch wieder stattfinden kann und so weiter. Das war schon immer so die Hoffnung auch im Hinterkopf, die dann da war. Und das hat sich jetzt tatsächlich auch so gezeigt. Also zumindest in dem Langstreckenbereich gibt es ja zumindest die ein oder andere Veranstaltung, die irgendwo stattfinden kann.
Ja, auch die Lösung, die sie jetzt so nach und nach finden, ne? Von Individual Time Trials hin zu, ja, weiß ich, wir machen einen sortierten
Start. Ja, oder der Orbit. Ja, solche
oder
Dinge.
Die Orbits, genau. Das,
ja, genau. Also da gibt es ja tolle Sachen. Also vor allem in dem Langstreckenbereich, denke ich.
Aber wollen wir hoffen, dass es bald hoffentlich wieder so ist, dass wir uns das aussuchen können.
Ja, ich vermisse das auch. Also ich finde auch, es gibt ja Leute, die sagen, ja, nur die Langstreckengeschichten sind so die wahren Events und die anderen, die sind nur im Cross-Country oder sonst wo unterwegs. Also ich mag auch diese Abwechslung. Und ich genieße es auch unheimlich, mit ein paar hundert Leuten im Startblock zu stehen und dort, sagen wir mal, in der Gruppe irgendwo da über die Rennstrecke zu flitzen und nicht alleine stundenlang irgendwo in der Landschaft rumzufahren, wie bei so einem Ultracycling-Event. Also sowas genieße ich auch total und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und das fehlt natürlich zurzeit total.
Ja.
Und da freue ich mich auch drauf, wenn das irgendwann wieder möglich wird.
Das wird schon. Aber da, pass auf, Jochen, darüber sprechen wir dann nächstes Jahr vor dem Start des Silkwood Mountain Race, wenn wir in Kirgisistan zusammensitzen und Tee trinken.
Das wäre auf jeden Fall ein Traum.
Gut, dann sage ich Dankeschön. Das hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Und ich gucke mal so, was du machst. Und wenn dir wieder was Tolles passiert, haben wir wieder einen Termin.
Ja, danke auch für die Einladung. Ich höre auch immer wieder gerne in deinen Podcast rein. Ich finde auch die Mischung, danke, die du da produzierst mit zum Teil Reiseberichten, jetzt eher so auch ein bisschen wettkampforientiert, auch mit deinem Atlas Mountain Race Teilnahme und so weiter, finde die Mischung ganz, ganz spannend.
Das ist die Evolution bei mir. So, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal mache. Aber wie du schon sagtest, ne, ich fand das Bild so schön, was du vorhin gezeichnet hast, dieses, man fängt an beruflich, ne, dann kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, okay, das, was ich gerade tue, das kann ich, das mache ich auch gerne, aber will ich das wirklich immer machen oder will ich mal was anderes probieren? Ne? Und das ist dieser nächste Schritt, ist dann natürlich immer mit mehr Aufwand erstmal verbunden, aber dann merkt man auf einmal, hey, man kann das. So, und für mich ist das jetzt eine Mischung aus Midlife-Crisis und jetzt habe ich mir schon so ein schönes Rad gekauft, jetzt muss ich natürlich auch was mit dem machen.
Es muss auch artgerecht bewegt werden.
Genau. So, und meine Frau glaubt mir sowieso nicht, was hier an Verschleißteilen immer über den Tisch geht, aber egal. Irgendwo muss Geld ja hin. Ne? Es ist ja nicht weg, es ist nur woanders.
Ja, also insofern vielen Dank. Auch vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben.
Ja.
Und ja, vielleicht sieht man sich mal irgendwo bei einem Event oder irgendwo auf der Rennstrecke. Würde mich freuen.
Gut, dann einen schönen Abend.
Danke dir auch. Ciao, Martin.